Herzlich willkommen bei Tisch für drei, dem Podcast von Chefs Kulinar rund um Genuss, Gastfreundschaft und die Menschen dahinter.
Ja, und heute sind wir in Hamburg zu Gast, genauer gesagt im legendären Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg. Ein Haus, das seit mehr als 125 Jahren Geschichte schreibt. Und wir freuen uns sehr, dass heute gleich zwei wirklich prägende Persönlichkeiten hier bei uns sind. Einmal Managing Director Ingo C. Peters und Christoph Rüffers, Küchenchef des Restaurants Herrlin. Wie schön, euch hier zu haben. Eine echte Freude für uns.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, moin moin.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, lieber Christoph, lieber Ingo. Ich freue mich persönlich natürlich absolut sehr, weil ich selber hier vor über 20 Jahren mal arbeiten durfte im damaligen Doc Chang's, heute in Nikkei hinein. Und freue mich einfach sehr, sehr hier zu sein im tollen Hotel für Jahreszeiten.
Tatsächlich vor 25 Jahren.
Ja, mittlerweile, ja. Die Zeit rennt tatsächlich.
Ja. Ja, wir müssen hier heute auf jeden Fall sehr, sehr genau sein. Das werden wir auch tun. Wir haben eine ganze Menge Dinge zu besprechen. Es geht um 2 Sterne, es geht um 3 Sterne. Es geht darum, wie man einfach auch hier wirklich immer die Nummer 1 in Deutschland bleibt. Aber bevor wir das machen, bevor wir so richtig loslegen, machen wir noch ganz schnell die Werbung. Bei all dem, was in 4 Jahreszeiten auf die Teller kommt, da gehe ich mal fest davon aus, dass auch Senf seinen Platz hat. Vielleicht nicht in der Lobby, aber ganz sicher in der Küche von Christoph Rüffer. Und wer da Wert auf Qualität legt, landet schnell bei Die Schoner von Develey. Senf mit Haltung, hergestellt in Frankreich, nach Originalrezeptur. Im bruchsicheren, wiederverschließbaren 1-Kilo-Eimer, gemacht für den Alltag in der Profiküche. Für die feine, klare Schärfe, der klassische Dijon. Ideal für Soßen, Dressings und Marinaden zu Fleisch oder Fisch. Und wer Struktur will, nimmt die grobkörnige Rôtisseur-Variante mit ganzen Senfkörnern, optisch ein Highlight, geschmacklich mit Biss. Perfekt für Füllungen, Krusten oder ein Sandwich mit Anspruch. Beide Sorten lassen sich kreativ verfeinern, mit Honig, Kräutern oder Knoblauch. Keine Küche ohne Dijon-Senf. Develey Food Service gibt immer den richtigen Senf dazu. Je nach Vorliebe Develey, Löwensenf oder Bautzner. Oder eben Dijoner. Mehr unter develey-foodservice.de.
Meine erste Frage geht eigentlich an dich, lieber Ingo. Wie wird man eigentlich Hoteldirektor oder Managing Director eines Hauses wie diesem? Wie ist der Karriereweg? Wie ist es bei dir verlaufen?
Ja, sehr ungewöhnlich, weil ich komme nicht aus einer Hoteliersfamilie, wie es ja einige gibt, wo das so ein bisschen vorgezeichnet ist. Ich komme aus einer kompletten Akademikerfamilie in allen Generationen, Richter, Anwälte. Mein Vater war Architekt, Mutter approbierte Apothekerin, und als ich dann nach dem Abitur eröffnet habe, ich möchte nicht studieren, sondern ich möchte ins Hotel gehen. Da war also wirklich Polen offen, wie man so schön sagt. Da wurde ich dann zum schwarzen Schaf der Familie. Das hat mein Vater überhaupt nicht verstanden. Und wir haben auch fast darüber gebrochen. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe meine eigene, also ich hätte auch studieren können. Aber ganz ehrlich, mein Vater wollte, ich sollte Architekt werden oder am liebsten Ingenieur, einen technischen Beruf ergreifen. Hätte ich machen können, dann wäre ich ein mittelmäßiger Architekt geworden, der wahrscheinlich heute ein Familienhäuser für einen Oberstudienrat baut. So, also ich hätte nicht die Elbphilharmonie entworfen. Aber ich wollte einfach in die Hotellerie, das hat mich begeistert, in dieser Branche zu arbeiten, wo jeden Tag was Neues passiert, wo man spannende Leute kennenlernt, wo man nicht nur ins Ausland reist, man zum Urlaub, sondern auch dort arbeiten kann. Das hat mich fasziniert, fasziniert mich bis heute, und deswegen liebe ich, was ich tue. Und ich sage immer, Beruf kommt von Berufung. Und wenn man das, was man tut, natürlich gepaart auch mit sehr viel Fleiß ist dahinter, Disziplin und so weiter, aber dann kann man auch wirklich erfolgreich sein, dann hat man auch Spaß an der Arbeit, und wenn man Spaß hat, geht einem alles leicht von der Hand.
Stimmt es eigentlich, dass du wirklich als Page hier angefangen hast?
Ich habe als Page angefangen, und da haben dann meine damaligen, sag ich mal, Mitabiturienten sind dann hier vorbeigefahren und haben mir eine Nase gezeigt, auf die Hupe gehauen. Und guck mal, der steht da und macht Page an der Tür.
Ja,
sag ich,
okay. Ja, und heute stehen
wir
sie draußen
schon sehen,
und
was nicht wir, mehr rein,
oder?
Genau, so in der Art, genau.
Und dann hast du aber auch, studieren war ja dann doch noch angesagt. Also ich glaube, es ging an die Cornell University, glaube ich.
Genau.
Also für du mich hast es ja doch noch nachgeholt dann, oder?
Ja, was heißt studieren? Also für mich hat sich so die Entscheidung war da, soll ich das machen wie Andreas? Gehe ich jetzt hier und gehe auf die Hotelfachschule in Deutschland, oder gehe ich auf ein Semester in die USA auf die Cornell University? Und dadurch, dass man dort ein J-1-Visum bekam, hatte man die Möglichkeit, dann nach dem Studium 18 Monate in den USA zu arbeiten. Und das war für mich natürlich extrem attraktiv. Und deswegen habe ich mich für die Variante entschieden.
Ich würde noch mal gerne auf deine Karriere zurückkommen. Du hast hier als Page angefangen, bist dann vor 30 Jahren zurückgekommen in 4 Jahreszeiten. War das Zufall? War das immer dein Ziel, dieses Haus dann auch irgendwann als Managing Director zu leiten?
Das war auf den ersten Blick gesehen Zufall. Auf den zweiten Blick gibt es eigentlich so keine richtigen Zufälle im Leben, weil es hat sich also 2 Jahre vorher abgespielt, dass die Raffles-Gruppe in Jakarta war. Die wollten dort ein Hotel bauen und dann, was man dann so macht, dann geht man zu den Mitbewerbern, guckt sich an, was haben die, was ist da noch für eine Nische, was braucht man noch. Und ich habe eine Regel immer, wenn solche Leute kommen, das lasse ich nicht jemand am Empfang machen oder irgendwie jemand in der Verkaufsabteilung. So, ich sage immer, auch wenn ich das überhaupt nicht terminiert habe, ich mache das persönlich und habe dort den Chef der Raffles-Gruppe kennengelernt, den Präsident Richard Helfer, den Christoph auch noch sehr gut kennt. Und dann, wenn, wie es sich gehört, finde ich für mich, wenn man dann so eine Tour zu Ende gemacht hat, dann lädt man nochmal einen auf einen Kaffee oder einen Drink und so lernt man sich kennen. Ah, wo kommst du denn her, Mensch? So 4 Jahreszeiten Hamburg, ja, kenne ich auch. Damals ist ja ein tolles Hotel und dies und ja in USA. Wo hast du gearbeitet? Bei Westin, bei Bodo? Ja, mit dem habe ich auf Hawaii und so. Also dann hat sich eine Chemie ergeben zwischen mir und dem Chairman damals. Und daran hat er sich erinnert. Und die haben dann irgendwann das Portfolio vom 4 Jahreszeiten auf den Tisch gelegt bekommen, das kaufen zu dürfen. Und dann, dann kam das eine zum anderen, rief der mich an, ob ich mal mit ihm sprechen möchte. Und da habe ich gedacht, die haben ein Hotel, das Raffles in Singapur und bauen jetzt 2 in Kambodscha. Also muss nicht unbedingt von Jakarta, Indonesien nach Kambodscha, ne? Also from the fire to the frying pan, sage ich mal. Aber ich habe gesagt, geh mal hin, nicht so arrogant, sondern mal sehen, was der Mann zu sagen hat. Und sagte, ja, wir wollen neue Hotels. Und ich sagte, ja, toll. Habe ich ihm einen netten Brief geschrieben. Ich sage, lieber Richard, ich freue mich, also was du für eine tolle Idee hast, deine Hotelgruppe. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg und so weiter in der Zukunft. Ja, und dann kam ein paar Monate später der Anruf. Und das war witzig, weil er sagte, wir wollen ein Hotel in Deutschland kaufen. Aber ich darf nicht sagen, welches das ist. Dann habe ich gesagt, okay, Richard, brauchst du auch nicht. Musst nur auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern wenn es ein Hotel wäre in Norddeutschland, was mir sehr am Herzen liegt, dann wäre ich höchst interessiert. Darauf sagte er weder Ja noch Nein. Also, wenn es jetzt nämlich nicht gewesen wäre, hätte er gesagt, nein, das ist es nicht. War mir klar, es ging ums 4 Jahreszeiten. Und dann haben wir in 3 Wochen den Vertrag verhandelt. Das ging damals noch per Fax, weil es noch kein Internet, also gab zwar schon, aber war noch nicht im weitläufigen Gebrauch. Und ich musste ja nicht hierher kommen, mir die Stadt angucken, das Hotel angucken, alles. Ich bin ja hier aufgewachsen. Und so haben wir dann relativ schnell den Deal gemacht, obwohl ich von Mandarin Oriental damals, für die ich gearbeitet habe, schon per Handschlag einen Job in Chicago hatte. Und das Hotel gibt es heute, aber nicht unter Mandarin-Flagge, sondern es ist das Peninsula on Michigan Avenue. Ich würde sagen, eines der feinsten Hotels in Nordeuropa. Und das war eigentlich für mich so vorgesehen. Und ja, ich bin dann wieder nach Hamburg gegangen und bin nicht traurig, dass ich den Schritt gegangen bin.
Das glaube ich, das klingt auf jeden Fall unglaublich spannend. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, was die Branche ausmacht. Ja, also wo dich dein Weg hinführen kann, wenn du als Page von der Straße aus von deinen Mitabiturienten angehubt wirst, die heute eben Carports entwerfen oder, keine Ahnung, irgendwo im Homeoffice sitzen, um irgendwelche Programmcodes zusammenzuschnipseln, die in 2 Jahren die KI macht. Ja, also da ist Gastro einfach eine ganz andere Welt. Ja, und zwar nicht nur letzten Endes auch als Gastgeber, sondern natürlich auch in der Küche. Und damit, lieber Christoph, komme ich so ein bisschen auch einfach zu dir. Wie sah denn dein Weg aus? Du kommst aus, und welcher Stadt könnte schöner sein, aus Essen letzten Endes, ja, also vom Essen zum Koch, wie war dieser Weg?
Ist das jetzt ironisch gemeint mit der schönsten Stadt Essen, aber?
Nein, ich sprach nur vom Namen, also ach so. Ich bin jetzt kein Essen-Kenner im Sinne von, dass ich jetzt nun in Geografie besonders gut gewesen wäre, aber ich mag es, wenn sich so kleine Wortspiele ergeben in Lebensläufen, deswegen finde ich Essen für einen Koch doch sehr treffend.
Ja, das stimmt allerdings.
Ist besser als Darmstadt, muss man sagen.
Ja, für einen Koch auf jeden Fall, für einen Urologen vielleicht anders. Aber
jetzt wird's doch sehr akademisch. Jetzt kommt gleich die Medizin heraus und irgendwann landen wir beim Proktologen. Nein, zurück zum Essen, Freunde.
Ich habe Spaß am Kochen, um das so zusammenzufassen. Also meine Familie war seit Generationen Schmiede. Mein Opa war Schmied, mein Ururgroßvater war Schmied, mein Vater, das ein bisschen verfeinert wird, Goldschmied, und hätte es gern gehabt, wenn ich seine Goldschmiede übernommen hätte. Das ist aber eine Arbeit, die sehr ruhig abläuft. Sehr, er hat seine Werkstatt gehabt, ich habe da auch öfters mitgeholfen, aber ich brauchte für mich, habe ich irgendwann mal festgestellt, ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen mehr Leben und durch ein Schülerpraktikum in einer Hotelküche in Essen habe ich das Leben dann da kennengelernt. Ne? Da war Hektik, da war Stress, da war laut Gerufe, da war, ja, da war Leben, ne? Da war Action. Und das habe ich gesucht. Und deshalb, das hat sich dann gepaart natürlich damit, dass ich als Jugendlicher mal schon gern gekocht habe. Und was lag da näher, tatsächlich auch den Beruf des Kochs zu ergreifen.
Du bist dann von Essen, glaube ich, über den Schwarzwald, ich glaube Baiersbronn und Sylt hierher gekommen. Wer hat dich dabei am meisten geprägt?
Ah, ich bin von Essen erstmal nach München, von München kurzfristig nach Hamburg, von Hamburg nach Essen, von Essen nach München, von München in Schwarzwald, von Schwarzwald nach Sylt und von Sylt nach Hamburg. Also da waren noch ein paar Zwischenschritte dabei. Aber am meisten geprägt hat mich sicherlich die erste Station, Otto Koch. Das war auch ein Zufallsgriff, weil ich eigentlich in einer ganz anderen Hotelküche in München angefangen hatte. Aber da hat es mir überhaupt nicht gefallen, weil vom Kochen her habe ich da nichts gelernt nach der Lehre. Das war sehr steril und nicht schön. Und da hatte ich mich erinnert, dass mal jemand aufgetreten ist in einer Fernsehsendung Essen wie Gott in Deutschland, der hieß, der war Koch und hieß auch noch Otto Koch. Und bei dem habe ich mich dann beworben und hat einen Probearbeitstag und durfte jetzt erstes Mal Artischocken putzen. Und das war sehr interessant, das zu sehen und auch dann zu machen. Und bei Otto habe ich dann angefangen und wusste gar nicht, dass der besternt ist oder was das überhaupt ist und bin da durch Zufall quasi dann auch in diese Gourmet-Schiene reingerutscht. Ja, das war nie gewollt am Anfang. Ne? Ich wollte einfach nur was lernen und gut kochen. Und durch Zufall habe ich dann da gestartet und wollte dann auch nach einem Jahr dann mal mit einem Stern sehen, wo ist denn der Unterschied zwischen 1 und 2 und dann mal später zwischen 2 und 3. Und so war der Werdegang.
Das wäre tatsächlich noch eine Frage von mir gewesen. Gab es eine Art Masterplan? Wolltest du schon immer 3 Sterne erreichen, Koch des Jahres werden und so weiter und so fort? Übrigens an dieser Stelle allerherzlichen Glückwunsch für die 3 Sterne dieses Jahr.
Danke, danke. Es gab keinen Masterplan. Es gibt keinen Master oder es gibt auch weiterhin keinen Masterplan, würde ich mal sagen. Es muss Freude bereiten. Der Beruf muss Freude bereiten. Ich bin immer dahin gegangen und habe mir die Stellen ausgesucht, wo ich wusste, da ist ein gutes Betriebsklima, da lerne ich was, da habe ich Spaß am Job, weil ich muss ja noch ein paar Jährchen machen. Ne? Ich war Anfang 20, wusste, 40, 45 Jahre machst du jetzt diesen Beruf. Und also war angepeilt, das war auf jeden Fall mein Ziel. Und ich möchte nicht aus dem Beruf aussteigen, wie so viele es machen und dann irgendwo was anderes in Art verwandt, Vertriebler etc. werden. Sondern ich wollte gern Koch bleiben, weil mir diese Zubereitung und das Handwerkliche in der Küche sehr viel Spaß macht.
Gerne eine Frage an euch beide. Gab es eine Art Mentor innerhalb eures Karriereweges, wo ihr bis heute sagt, wow, gut, dass ich den oder diejenige kennengelernt habe?
Bei mir sind es 3 Personen. Einmal Otto Koch, der mich quasi da reingebracht hat, der mich quasi durch einen Anruf motiviert eingestellt hat. Dann Uta Bühler, die immer sehr von der Residence früher, das Hotelrestaurant gibt's heute nicht mehr, aber die immer so ein bisschen begleitend da war und mich auch darauf hingewiesen hat, wann könnte man da hingehen und dahin gehen. Und als dritte Person und eigentlich auch die wichtigste, Herr Peters, Ingo, weil natürlich über die Jahre hinweg immer wieder motiviert, immer wieder angespornt für jetzt geht's weiter. Es waren durchaus nicht immer hier einfache Zeiten im Vierjahreszeiten. Keine Frage, jedes Hotel, jedes Restaurant hat auch mal schwierige Zeiten. Aber man muss auch diese Zeiten einfach mal durchstehen und am Ball bleiben, weil nach etwas schwierigen Zeiten kommen auch immer wieder gute.
Du, Christoph, jetzt kann man ja auch so ein bisschen mit dem Fußball vergleichen. Christoph ist ja großer Fußballfan auch und Gewinnen ist einfach. Ja. Problem ist immer, wenn du eine Niederlage hast, sehen wir jetzt auch in der Nationalmannschaft, dann wieder aufzustehen und sagen, okay, komm, jetzt nochmal angreifen und nochmal härter angreifen und nochmal ein bisschen mehr trainieren, ja, und sich einfach nicht unterkriegen lassen, weil Das ist einfach die Kunst, dann einfach Gas zu geben und ja, dran zu bleiben und hartnäckig zu sein. Und das ist, haben wir, glaube ich, im Team beide sehr gut hingekriegt. Und da ist auch so eine, ja, ich würde sagen, also darüber hinaus wirklich eine Freundschaft auch entstanden, die auch ins Private geht, ne?
Ja. Wie ist das bei dir? Hast du einen Mentor, der dich immer wieder auch begleitet hat? Oder kam die Motivation eher nur von innen heraus?
Also die Motivation kam und kommt von innen heraus. Das muss sie auch, mit oder ohne Mentor. Ich habe auch drei Mentoren gehabt. Nummer eins Gerd Brandner, der hier lange Jahre Hoteldirektor war und der mir auch erstmal die Chance gegeben hat, mich hier vorstellen zu dürfen. Also er hat mir nicht die Ausbildung, aber ich habe es dann geschafft, über die Personalchefin hier auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil es waren damals andere Zeiten. Da haben wir 300-400 Bewerber gehabt für Außenbildungsplatz in VR-Zeiten und das war so ein Prozess, der ja, 4 Jahre im Vorwege schon begann. Und ich hatte nicht so viel Zeit. Dass, also der hat mir dort geholfen und hat mir dann auch den Weg aufgezeigt, wie es dann von hier aus weitergeht. Also das ohne ihn wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Zweite Person ist der Bodo Lemke gewesen, der leider schon verstorben ist, aber immerhin mit Anfang 80 und einem transplantierten Herzen, wo man ihm vorausgesagt hat, dass er wahrscheinlich damit 10 Jahre überleben könnte. Aber er hat damit fast 30 oder über 30 Jahre überlebt. Der hat mir die ersten Gehversuche in den USA beigebracht. Sehr, sehr wichtig. Und dann zum Schluss und auch bis heute Kurt Wachtfeitel, der legendäre, glaube ich, über 40 Jahre Hoteldirektor im Oriental Bangkok. 10-mal nacheinander vom Institutional Investor ist das Oriental Nummer 1 geworden. Mit dem habe ich bis heute Kontakt und der hat mir auch extrem viel weitergeholfen. Vor allem, was mich an ihm so fasziniert hat, das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt, der hat sich jeden Tag neu erfunden. Der hätte ich auch sagen können, boah, jetzt sind wir Nummer 1.
Oh, wie geht das?
Eins, immer gesagt, wie kann man besser werden? Was? Und sich immer abgeguckt. Und mit dem Reisen gemacht. Wir waren in London unterwegs. Wir waren in Skandinavien und hat immer geguckt, was machen die? Wo verbessern die sich? Und hat immer so eine kleine Kamera dabei. Und gesagt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man muss nur die Augen offen halten. Und habe ich gedacht, siehst du, warum ist der Junge erfolgreich? Der, wie man so schön sagt auf Englisch, he didn't fall asleep on the switch, sondern der hat sich jeden Tag wieder erneuert. Und ich sage auch immer, der Erfolg von heute ist der Schnee von gestern. Jeden Tag fängt dieses Race wieder von vorne an. Ne, das ist wie, also der Koch ist nur so gut, wie die letzte Suppe, die er gekocht hat. Ne? Also es ist einfach so, dass ich sage, gestern war ich gut und heute kann ich mich auf dem Erfolg ausruhen. Und das hat der Kurt vorgelebt. Und deswegen ist er so lange an der Spitze gewesen. Und ich glaube, wir wissen das alle. Kann man auch wieder eine Analogie zum Fußball rüberschlagen. Wie viele Mannschaften sind schon deutscher Meister geworden? Und wie viele sind danach in der nächsten Saison im Mittelfeld irgendwo gelandet? Einige sogar abgestiegen. Gibt wenige Mannschaften, die immer vorne mitspielen, die auch in Europa immer vorne mitspielen. Und das ist schwieriger, immer erfolgreich zu sein, auch wenn man, wenn du oben bist, ja, so ganz ehrlich, sind wir ja oben, da zu bleiben, ist viel schwieriger, als einmal dahin zu kommen.
Aber ich glaube, gerade das, was du gerade gesagt hast, das jeden Tag neu erfinden, da hast du dir ganz viel abgeguckt. Ne? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch einen Podcast mit dir gehört, wo du beschreibst, dass ihr für den Afternoon Tea nach London gereist seid, als Beispiel, um einfach nur zu schauen, sind wir immer noch State of the Art hier und oder können die das in London viel besser? Und ich glaube, so macht ihr das täglich, oder? Aber Christoph, du wahrscheinlich auch in der Küche.
Ich reise auch mit meiner rechten Hand in verschiedene Restaurants in Europa und schaue mir das an. Einmal, weil ich natürlich auch mal gerne in die Rolle des Gastes schlüpfe, nicht nur in die Rolle des Kochs, aber das auch mal von der anderen Seite aus zu sehen. Und da fällt einem natürlich auch viel auf. Ja, da fällt einem viel auf, was der Service angeht, was die Geschwindigkeit der servierten Gänge angeht, was die Dauer des Menüs angeht, was die Wärme der Gerichte angeht, etc. Und das fließt natürlich in unsere Arbeit mit ein, auf jeden Fall.
Wann fing das an, Christoph? Das ist, glaube ich, 15 Jahre ungefähr her. Wir müssen ja immer schon in relativ langen Dekaden dann nachdenken, wo ich gesagt habe, Mensch, Christoph, wann ist das letzte Mal gewesen, dass du im Top-3-Sterne-Restaurant warst? Noch nicht so lange her, schon länger her. Ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass du jede Sommerpause, wenn wir zumachen, dass du unterwegs bist. Nimm Tobi mit, deine rechte Hand. Ne? Und dann ging das los. Dann hat er sich immer so 3 Restaurants, 4 Restaurants ausgesucht, sind die losgefahren, haben so ein Hotelauto. Ich sage, hier, geguckt ungefähr, was wir für ein Budget dafür bereitgestellt haben. Und dann kam er zurück und sagte, oh Chef, das ist ja harte Arbeit. Dann waren wir da zum Essen. Mittags danach mussten wir schon wieder abends essen. Und ich sage, ich möchte auch nicht, dass er da nur hinfahrt, sondern ich möchte gerne einen Bericht haben. So, und dann kamen die beiden immer zu mir ins Büro, haben dann genau berichtet. Ich sage, ihr müsst dann auch ein paar Fotos machen. So. Und früher, vor 15 Jahren, war das noch nicht so wie heute, wo sich jeder fotografiert. Das war dann schon nicht so ganz einfach. Ich habe gesagt, Christoph, und ich möchte auch, dass ihr nicht nur aufs Essen guckt. Ich weiß, ihr seid Köche, ich will alles sehen. Wie ist die Butterpräsentation? Was machen die mit Brot? Haben die einen Dessertwagen? Wie läuft das Ganze? Und die haben sich dann wirklich so, ja, also ich will nicht sagen wie ein Tester, aber schon wirklich jetzt da professionalisiert, wie sie da rangegangen sind. Und das hat bis heute Bestand. Teilweise machen wir auch Sachen gemeinsam. Ich war jetzt gerade in Kopenhagen, war im Jordner und im Alchemist, um mal zu gucken, was machen die dort. Also man muss sich einfach, und das habe ich auch vom Kurt Wachtfadel gelernt, sich einfach immer umgucken, was machen die anderen. Das heißt nicht, dass man das kopieren muss. Und was wichtig ist, wir müssen immer über den Rand der Teetasse gucken. Auch was das Hotel angeht. Also meine Benchmark ist schon lange, lange nicht mehr Deutschland. Die ist schon ganz lange Europa und darüber hinaus, ja, also Paris, London, Rom, New York, Dubai etc. Was machen die dort? Weil der Gast heute ist global unterwegs. Der weiß genau, was dort und dort und dort angeboten wird. Und da muss man, wenn man mithalten will, muss man wissen, was hat der dort erlebt. Ne? Und das machen wir schon eine ganze lange Zeit, dass wir wirklich unterwegs sind und gucken und uns neu erfinden und sehen, wo geht die Reise hin.
Ingo, ich finde das super inspirierend, was du erzählst, dass du sagst, okay, wir müssen auch raus, aber gleichzeitig weiß ich auch, wie es ist, wenn man die Verantwortung trägt und so weiter und so weiter. Man kann nicht immer raus. Von daher ist die Frage, wie organisiert ihr das? Du hast eben gesagt,
der Investor geht in der Freizeit.
Ja, aber du hast ja auch nicht immer Freizeit. Oder wie oft reist du denn? Also fliegt dich jeden Monat einmal los? Kennt dich jeder Lufthansa-Pilot schon beim Namen? Oder ist das wirklich nur so 2-3 Mal im Jahr? Also wie baut ihr das ein? Ja. Und dann, wo geht's hin? Und hast du auch vielleicht 1-2 Dinge, wo du sagst, hey, also wenn ihr wirklich mal was sehen wollt, spannendste Stadt momentan wäre XY oder Reiseziel, wo jetzt die Post abgeht, wäre dies und das. Kannst du uns da ein bisschen was auf unsere Bucketliste schreiben?
Also erstmal bin ich ja persönlich auch geschäftlich unterwegs. So, und dann nehme ich mir immer die Zeit, dann zu gucken. Ich komme jetzt gerade aus Spanien, weil wir da unsere weltweite Hoteldirektorenkonferenz hatten. Da war leider also nichts zu sehen. Aber wenn wir sowas zum Beispiel in London haben oder keine Ahnung, in New York City oder wo immer das sein kann. Istanbul waren wir letztes Jahr. Spannend, was man da alles sehen kann. Nächstes Jahr wird es Tokio sein. Also auch wenn ich geschäftlich unterwegs bin, dann gucke ich immer, was passiert, was ist neu. Ich recherchiere, was gibt's für neue Restaurants, was gibt's für neue Hotels. So, dann bin ich selber auch im Urlaub unterwegs, war vor 2 Jahren in Kalifornien, habe die gesamte Westküste abgefahren, bin in der French Laundry gewesen und so weiter, also mir alles angeguckt. Nobu in Malibu, also auch alle verschiedenen Konzepte, weil wir haben ja nicht nur ein Sterne-Restaurant. So, dann war ich letztes Jahr mit der Familie in Florida, auch eine ganze Florida-Rundreise gemacht, von Miami bis Palm Beach, habe da geguckt. Also ich habe immer die Augen auf, das ist bestimmt im Jahr 6-18 Mal bin ich unterwegs. Oder wenn ich nur sage, ich bin jetzt in München. So, was ist in München neu? Was gucke ich mir da an? Ich war jetzt im neuen Rosewood 2 Mal schon gewesen, gucken, wo sind die gewesen? Ich war da als 2 Wochen nach der Eröffnung. Da war es noch ein bisschen holperig. Die haben sich jetzt extrem gesteigert. Ein Jahr später. So, und ich bin immer mit offenen Augen dabei. Und der Christoph, würde ich sagen, ist auch bestimmt 4-6 Mal im Jahr mindestens unterwegs. Mhm. Er wird ja auch teilweise eingeladen, wo er mal als Gastkoch ist, guckt sich dort um. Also, was er jetzt gerade in Stockholm?
Ja, also wie gesagt, wir haben ein Budget hier vom Hotel. Mittlerweile reicht das nicht mehr ganz so, weil natürlich mittlerweile auch Ziele dazukommen für mich, wo ich dann immer mal gern auch mit dem Urlaub verbinde und hinfahre. Und das ist, ich finde Paris nach wie vor eine der spannendsten Städte kulinarisch, ja, überhaupt, oder Südfrankreich auch. Und das wäre so mein Reisetipp.
Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel von unserem Hoteleigentümer, der uns sehr unterstützt in unseren ganzen Ambitionen, die wir hier haben, als Geschenk hat Christoph eine Reise mit seinem Team nach Paris ins Cheval Blanc, ins Plenitude, so Anno Dankula gekommen. was eine super Sache ist. Und da werden wir, wann ist das, ich glaube
15. Januar
sind wir in Paris. So, und das ist doch sensationell. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Als Geschenk für die 3 Sterne.
Genau. Als Geschenk für die 3 Sterne.
Toll.
Das ist toll. Das
also
ist,
wenn ihr dann noch jemanden braucht, der mitkommt, um den Bericht zu machen, ich würde mich ja so opfern. Ja,
sehr gut.
Das wäre
einrichtbar. Nur Teammitglieder, aber man kann sich noch bewerben schnell. Ja.
Aber du glaubst nicht, Ulf, ich bin ja so ein Typ, ich bin ja sehr strukturiert und auch organisiert. Und nachdem der Herr Dodas gesagt hat, habe ich mich sofort dran gesetzt über alle möglichen Beziehungen, um dort diesen Tisch zu kriegen. Also ein halbes Jahr im Voraus, weil wir das nur machen können mit dem Team im Januar, wenn wir geschlossen haben. Sonst geht das ja nicht. Klar. Das war, also wenn ich, also das müsste man nach dem Podcast mal erzählen, wie schwierig das war. Dann wollten die uns verschiedene Tische geben und dann sollten wir irgendwie um 8:30 kommen. Also es war wirklich nicht einfach. Wir haben es nachher hinbekommen. Und deswegen ist die Vorfreude ganz besonders groß.
Sehr schön. Nun, Ingo, du bist ja einer, der nach der Ausbildung gegangen ist und dann wiedergekommen ist, reich an Erfahrungen, an Eindrücken, aufgeladen mit neuen Ideen. Das hast du auch eben schon, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ist das was, das du auch jungen Talenten heute raten würdest und bei dem du vielleicht auch hilfst? Oder ist das ein zweischneidiges Schwert, weil man ja Talente auch nicht unbedingt ziehen lassen will, vielleicht dann aber doch ziehen lassen muss, damit sie eben nochmal andere Erfahrungen sammeln, aber dann eben natürlich auch irgendwie gucken, in Kontakt bleiben, die Leute wieder zurückbekommen. Ist das so deine Strategie, dein Weg oder wie machst du solche Dinge?
Das ist eine absolute Strategie und ich sage immer, Talent muss weiterziehen, muss weiterziehen. So, ich probiere für junge Leute im Hotel und das ist auch eine ganz klare, erklärte Vision, auch wenn wir neue Mitarbeiter haben im Onboarding, dass ich immer sage, wenn bei uns eine Stelle frei wird, kriegt immer erst ein interner Bewerber die Chance. Selbst wenn ich einen externen habe, der leicht bessere Qualifikationen hat, gebe ich es immer dem internen. So, jetzt kommt aber der Tag, wo ich intern nicht mehr weiterkommen kann. Dann sage ich, du musst raus. Ja, und das wird zu eng, weil Hotellerie ist ja anders, als wenn ich sage mal, ich bin jetzt im Bankwesen oder in irgendwelchen großen Firmen wie Bayer Chemie, wo man sagt, okay, da ist man 20, 30 Jahre lang und geht dann die Leiter hoch. Sondern wenn ich jetzt Resümees habe, Lebensläufe von 2, 3 verschiedenen Leuten, der eine ganz toll, hat dann also nur bei einer Firma gearbeitet, ganz toll, ne, einer Hotelgruppe. Und der andere hat hier gearbeitet, dort gearbeitet, in New York gearbeitet. Wen nehme ich denn dann? Natürlich denjenigen, der öfter gewechselt hat, weil jedes Mal, wenn du wechselst, ist ein Risiko dabei. Ne? Wie komme ich mit meinen Vorgesetzten zurecht? Gefällt mir das dort? Gefällt mir der Betrieb? Gefällt mir das Land? Und das ist immer wichtig. Man muss immer aus seiner Komfortzone rauskommen. Und deswegen unterstütze ich ganz aktiv junge Leute oder nicht nur junge Leute, alle Leute, die sich weiterentwickeln wollen. Dann gucken wir erstmal innerhalb der Firma. Und wenn da nichts ist, dann habe ich so viele Kontakte zu anderen Hotelgruppen, dass ich die Leute immer unterbekomme. Aber dazu muss ich sagen, ich vermittle nur wirklich exzellente Leute. Mittelmaß kann ich nicht weiterschicken, weil dann mache ich mir meinen Namen kaputt. Und ich kenne so viele jetzt, wenn der sagt, Ingo, wenn du mir die Person, das Mädel empfiehlst, nehmen wir sofort, brauchen wir gar nicht weiter nachzudenken, die kommt von dir, die hat bei dir gelernt oder bei dir gearbeitet, nehmen wir. Und das ist für mich ganz wichtig. Und das bringt mir Freude, junge Leute zu entwickeln, zu sehen, wo sind die nachher abgeblieben? Was ist aus denen geworden? Die schreiben dann, ist ja heute alles einfacher als früher. Über Social Media kann man ja so schnell in Kontakt bleiben, mit dem Bild schicken und so weiter. Und das ist für mich eine große Motivation, zufriedene, tolle Mitarbeiter zu sehen, die wir auch entwickeln, weil ja so viele immer sagen, oh, die Wüste und die jungen Leute und alle sind so schlecht und die wollen nur Work-Life-Balance und die wollen gar nicht arbeiten, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Das stimmt nicht. Also es gibt sicherlich überall solche, aber ich weiß, es sehr, sehr viele Mitarbeiter gibt und tolles Talent, was ganz anders ist und die fördere ich mit größter Freude.
Aber Christoph, wie ist das bei dir? In einer 3-Sterne-Küche will man da Talente ziehen lassen, wenn man den Koch, der perfekt gerade da reinpasst und der das Menü in- und auswendig kennt und so weiter und Ideen hat und kreativ ist, will man den ziehen lassen?
Man lässt sich klar ungern ziehen. Man hat ja auch viel Arbeit in den Mitarbeiter investiert und reingesteckt, viel Zeit, ihm was beigebracht und aber tatsächlich. Es
kommt immer darauf an, wann du die ziehen lässt. Weißt du, wenn du jetzt jemanden hast, wo er jetzt richtig Arbeit reingesteckt hat und dann sagt er nach 18 Monaten, nach einem Jahr hat er den so, dann geht der, dann ist es natürlich glaube ich, nicht gut. Aber wenn du jemanden hast, wo du sagst, okay, den habe ich jetzt so weit gebracht und da ist jetzt da, der muss jetzt was anderes sehen, dann habe ich ja immer die Chance, wenn ich jetzt jemanden Neues reinbringe, dass der wiederum andere Impulse gibt. Also sehe ich das zumindest.
Absolut, aber natürlich auch bei uns ist es irgendwann mal die Karriereleiter endlich in der Küche. Ja, also da sind zwei wichtige Positionen besetzt und die werden auch nicht das Haus auf absehbare Zeit verlassen und deshalb einmal in der Palastrie und einmal meine rechte Hand und deshalb da ist natürlich dann ja der Weg irgendwann mal endlich. Und dann natürlich mit dem Fachwissen, was man sich hier angeeignet hat, kann man sehr gut weiterziehen und wird überall auch gern genommen. Ja. Der Kontakt zu halten ist ganz wichtig, finde ich. Also später vielleicht mal anzurufen, ist was frei oder wir suchen jemanden für eine andere Küche etc. Hast du Interesse? Dann kann man natürlich immer wieder drauf zurückgreifen und da braucht man unbedingt den Kontakt.
Und den muss man halten. Ist ja immer ein Weg, der also immer zwei Seiten. Wie oft habe ich jetzt auch gerade wieder eine Position, ich kann das jetzt nicht sagen, welche das ist, aber wo mich dann jetzt ein Kollege auch angerufen hat, gesagt, hör mal zu, ich habe da jemanden für dich, super, super Frau, die passt bei euch rein. Das heißt also, wenn ich jemanden ziehen lasse und jemanden sage, hier, hast einen tollen, was weiß ich, Koch, dann kommt das auch wieder zurück, dass man sagt, hier, ich habe jemanden, der kann bei mir nicht weiter, schicke ich zu dir. Also das ist ja so, dass Give and take, ne?
Also das ist jetzt anders als im Fußball. Da gibt's noch keine Transferbeträge, da keinen Transfermarkt, wo man dann sagt, okay, 7 Millionen für einen Sous-Chef, ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber wie formt ihr Talente? Wir haben vorhin vom Fußball kurz gesprochen. Ich habe immer noch so ein bisschen im Kopf, mal rauszukriegen, was für Fans ihr eigentlich seid. Erst dachte ich an den HSV, dann dachte ich an Rot-Weiß Essen, dann dachte ich an FC Bayern. Das machen wir aber nachher. Sondern lass uns mal bleiben bei dem Thema, wie entwickelt man Talente? Wie macht man die wirklich, dass du sie weiterempfehlen willst? Dass du sagst, hey, das ist ein exzellenter junger Mann, das ist eine exzellente junge Frau, die ist richtig gut. Wie macht ihr das? Weil ihr kriegt auch normale Bewerbung oder kriegt ihr einfach nur die Creme de la Creme und ihr seid einfach unglaublich gut in der Bewerberauswahl? Wie geht ihr da vor?
Also, wir kriegen natürlich ganz normale Bewerbungen. So, und das Wichtige ist, glaube ich, dass man selber die Nase haben muss, jemanden auszuwählen, der für die Position, die man sucht, passt. Ja, wenn ich jemanden am Empfang oder im Service haben will, dann brauche ich jemanden, der extrovertiert ist. Jemand, der auf Gäste zugeht, der einfach wenn der morgens aufsteht, mit dem rechten Fuß aufsteht, sagt, der Tag ist super, auch wenn es heute vielleicht die Sonne nicht scheint, aber trotzdem ist es ein super Tag. Wenn ich jemanden im Accounting suche oder im Einkauf oder sonst wo, dann ist es wichtig, dass die akkurat arbeiten können. Da ist es nicht so wichtig, sind die jetzt introvertiert oder extrovertiert. Also was ich sagen will, ich muss erstmal, das Profil muss passen. Das Profil ist für mich immer wichtiger als nachher, was steht da auf dem Lebenslauf drauf. Weil was wir machen, kann man jedem beibringen. So. Und dann ist es für mich eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Nur die meisten tun das nicht. Wenn jemand neu anfängt, das Erste, was ich machen muss, ich muss dem sagen, was erwarte ich von dir. Der muss eine gute Stellenbeschreibung bekommen. Ja, mit vielen Betrieben, oh, lauf mal mit Tom mit und der zeigt dir schon oder mit Susi. Das machen wir nicht. Zweite ist, ich muss dem die Mittel geben, damit er auch das, was ich von ihm erwarte, leisten kann. Das heißt also die Arbeitsmittel, ich sag mal jetzt im Service, ne, oder auch bei dir in der Küche, wenn die da Töpfen suchen müssen und da keine Kaffeelöffel da sind, jede dritte Tischdecke hat ein Loch, dann kann ich nicht erwarten, dass die vom Gast stehen und sagen, wow, herzlich willkommen im Vierjahreszeiten, sondern die Mittel müssen da sein, mit denen ich arbeite und auch das Training. Wenn ich merke, hat jemand ein Defizit, der braucht noch eine Schulung. Wenn ich das aber gegeben habe, dann erwarte ich eine Top-Leistung, weil ich als Arbeitgeber habe dann alles dafür getan. Der nächste Schritt ist, dass der Mitarbeiter, wenn er ins Hotel reinkommt, weiß, er ist auf dem Schirm von seinem Abteilungsleiter und vom Management. Weiß, wer bin ich? Ich bin nicht nur eine Arbeitskraft hier, sondern was mache ich persönlich? Habe ich eine Katze zu Hause? Bin ich verheiratet? Bin ich einer, der gerne Berge steigt oder der Windsurfen macht? Also man muss eine Basis also aufbauen. Und dann ist wichtig, der nächste Schritt ist, man lernt was natürlich. Wie geht es weiter? Entwicklungsgespräch. Wo möchtest du hin? Wie können wir dir helfen? Das sind eigentlich so 3, 4 ganz einfache Schritte. Wenn man die verfolgt, der Mitarbeiter kommt rein und sagt, ich bin nicht nur eine Nummer, die hier arbeitet, sondern ich bin, keine Ahnung, Tobias Günther. Ja, man kennt mich. Ich weiß, was ich tue. Ich werde gefördert. Ich lerne was. Das ist 100-mal wichtiger als das Gehalt, was ich bekomme. Es ist wichtig, dass wir gut bezahlen, ohne Frage. Aber auch wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, die ist meistens schon ausgegeben, bevor sie auf dem Konto ist. Die anderen Sachen, ja, ist einfach so, sind so wichtig, wenn ich irgendwo hingehe und ich merke, ich lerne etwas, ich entwickle mich weiter. Und dann setzt sich noch einer mit mir hin und bespricht mir und sagt, okay, du möchtest weiterkommen, das und das. Ich würde sagen, du musst da einen Kurs oder machst da noch ein Cross-Training oder wir schicken dich mal woanders hin. Und irgendwann ist dann der Tag da, wo man sagt, okay, jetzt bist du hier und wir können dir hier nicht weiterhelfen, aber ich helfe dir, woanders hinzukommen.
Ich handle immer nach dem Prinzip fordern und fördern. Also einerseits möchte ich was vom Mitarbeiter sehen. Ja, der muss eine gute Arbeit leisten, der muss akkurat sein, der muss eine gewisse Disziplin haben, der muss auch ein gewisses Erscheinungsbild haben. Ganz klar, wir haben ein Chefstable in der Küche. Man muss selbst auch tiptop aussehen im Beruf, ja. Auch hinter den Kulissen als Koch, aber hinter den Kulissen gibt's bei uns nicht, weil die Küche, die ist so schön, die ist jederzeit auch für Gäste vom Hotel zeigbar und der Concierge kommt runter und möchte einmal kurz die Küche den Gästen zeigen, weil die interessiert sind etc. Also wir müssen jederzeit wirklich vorzeigbar optisch sein, aber natürlich auch, sagen wir mal, vom Beruf her diszipliniert, von der Arbeitsweise sehr, sehr akkurat arbeiten, ein Händchen für eine Optik haben, für Sauberkeit, aber ein gutes Geschmacksempfinden. Und das ist das Fordern und das Fördern natürlich, dass man dann schaut auch, dass er jetzt nicht nur einen Bereich macht und dort Ewigkeiten auch bleibt, sondern dass er öfters mal wechselt, dass er was von der Küche sieht, verschiedene Bereiche, verschiedene Aufgaben und dadurch natürlich auch sein Fachwissen erweitert.
Mhm. Spannend. Lass uns gleich noch ein bisschen intensiver über das Haus reden, über die Tradition und alles. Vorher aber gibt's noch einen ganz kurzen Verbraucherhinweis, sprich die Werbung. Es ist Liebe. Knödelliebe. Und die schmeckt man von Neumarkt bis Hamburg in jedem einzelnen Knödel von Burgis. Die Oberpfälzer Knödelspezialisten brennen für das, was sie tun. Ehrliche Knödel mit regionalen Kartoffeln ohne Gentechnik, aber mit ganz viel Herzblut. Was dabei rauskommt? Produkte für Küchenprofis, die in Großküchen oder in der Gastronomie arbeiten und auf Qualität setzen ohne Kompromisse. Die Burgis-Knödler tüfteln ständig an neuen Ideen, damit aus jedem Tag ein kleiner Sonntag auf dem Teller wird. Bayerisch, bodenständig, burgisstark.
Ingo, das Vierjahreszeiten ist eine Institution in Hamburg. Nicht nur in Hamburg, in Deutschland und ich würde sagen auch in Europa kennt es eigentlich jeder, der sich so ein bisschen in der Luxushotellerie auskennt, der gerne gut übernachtet und so weiter. Was aber macht dieses Haus so einzigartig? Was macht den Unterschied zu all den anderen guten Hotels auch in Hamburg aus?
Mitarbeiter, ganz klar, unser Talent. Der Gast heute erwartet eine Top-Hardware, ja, auch von einem Grand Hotel, was Tradition hat, das schon jetzt im 128. Jahr ist, erwartet der Gast, dass das alles tip-top ist. So. Und das kann ich ja auch für Geld kaufen. Ich kann mir einen Architekten engagieren, ich kann edle Materialien mir besorgen, alles renovieren. Aber einen Mitarbeiter kann ich mir nicht kaufen. So haben wir ja gerade drüber geredet. Und dieses Miteinander bei uns im Hotel, und ich würde sagen, dass 95% hier der Mitarbeitenden vom Herzen hier arbeitet, weil sie wirklich dieses Haus lieben, weil sie stolz sind, hier zu arbeiten und nicht einen Job machen. Jeder muss einen Job machen, damit er seine Miete bezahlt, das Essen auf den Tisch stellt. Aber hier sind die ganzen, ja, unser Team ist mit dem Herzen dabei und wenn ich jemanden frage, macht das, die gehen durchs Feuer. Und das ist eigentlich das, was dieses Hotel einzigartig macht. Das hört sich immer so abgedroschen an. Das ist wie eine Familie, aber tatsächlich, wie viele Freundschaften sind hier im Hotel geschlossen worden? Wie viele von uns treffen sich nach der Arbeit, machen gemeinsam was, gehen was essen, was trinken, machen Urlaub zusammen, fahren irgendwo, keine Ahnung, einen Städtetrip über ein Wochenende hin. Und das ist so das Einzigartige hier im Hotel. Und wenn es einmal schlecht geht, ja, dann wird man auch von der Gemeinschaft unterstützt und nicht fallen gelassen. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet.
Darauf würde ich gerne nochmal ganz kurz eingehen wollen. Du sagst, die Mitarbeiter ist das wertvollste Gut am Ende des Tages auch hier im Haus. Zuletzt waren wir auch bei Dr. Caroline von Kretschmann und haben mit ihren auch einen Podcast aufgezeichnet, die genau das Gleiche sagt am Ende des Tages. Das Mitarbeiterwohl geht sogar über das Gästewohl hinaus. Würdest du sagen, dass das vor 20, 30 Jahren genauso war? Waren die Mitarbeiter das Wichtigste im Hotel oder war es dann doch die Ausstattung oder war der Mitarbeiter eigentlich nur der Diener vor 20, 30 Jahren?
Also vor 28 Jahren, als ich gekommen bin, war erstmal für mich die Hardware das Wichtigste, weil wir waren so wahnsinnig hinterher. Hotel war in ganz schlechtem, katastrophalen Zustand. Teppiche auf den Fluren waren mit Tape zusammengehalten. Geguckt, denke ich, Mensch, diesen Teppich, als ich im ersten Ausbildungsjahr war, wurde der ausgetauscht. Ich weiß es noch, wo ich gedacht habe, wow, da tauschen wir den Teppich aus und wie kommen denn jetzt die Gäste über diesen nackten Betonboden in ihre Zimmer? Und dieser Teppich lag dort noch. Und da war es für mich erstmal wichtig zu sehen, weil wir hatten hier eine tolle Mannschaft, aber das war nicht meine Priorität. Aber ganz kurz danach, als wir dann anfingen, Sachen in die Hand zu nehmen, ganz klar gemerkt, Mitarbeiter ist das A und O und die darf man nicht einfach so, ja, wie man so sagt, auf Englisch for granted nehmen. Die sind da und die kommen schon und wenn einer geht, dann kommt ein anderer. Das ist, würde ich mal sagen, für mich seit 25 Jahren Priorität. Mhm. Und wir haben auch, muss ich dazu auch sagen, Christoph weiß das, lange bevor wir jetzt diese wirklich, und es fing ja eigentlich mit Corona an, dass wir, oh, jetzt Mitarbeit und so weiter finden wir nicht. Und ganz wichtig, wir haben lange vorher angefangen mit Employer Branding zu sagen, okay, wir wollen wirklich der Employer of Choice sein. Wir wollen den Mitarbeitenden einen tollen Arbeitsplatz bieten. Wir haben, das war ist 2009, 10 und 11 haben wir die große Infrastrukturrenovierung hier gemacht, alle Mitarbeiterbereiche neu auch gestaltet von der Café Royal. Wir haben keine Kantine, sondern ich möchte nicht nur, dass sich die Gäste königlich fühlen, sondern auch die Mitarbeiter, die Umkleiden, die Gästetoiletten, alle Bereiche in den Küchen haben alle, gibt keine weiße Fliese mehr. Und da haben wir schon angefangen, daran zu arbeiten, weil ich wusste, Mitarbeit, es wird immer schwieriger werden. Die geburtenstarken Jahrgänge werden nachlassen und irgendwann wird es schwierig sein, gute Leute zu finden. Und da haben wir weit vor der ganzen Branche schon damit angefangen. Das kann man nicht von heute auf morgen machen.
Das heißt, es ist für die Mitarbeiter ähnlich schön wie für die Gäste. Und ist das das, was, bin ich dieser Vibe, wenn ich hier reinkomme, habe ich das Gefühl, dass ich eine eigene kleine Welt betrete. Also das ist richtig. Das ist uselige Hamburg, bleibt dann draußen, das Laute, das dies, das. Sondern ich komme da rein, ich werde begrüßt von den Jungs in ihren roten Livrees, die schon sehr aufmerksam sind und habe dann so eine eigene Welt, eine Insel irgendwo, ja, wo es ja auch Anachronismen gibt, ja, also während die ganze Welt ihren Rhythmus irgendwie immer weiter beschleunigt, trifft man sich bei euch in der Wohnhalle zum Very British Afternoon Tea und tauscht das Smartphone gegen eine Tageszeitung wie die Times. Ich finde das herrlich, ja, weil das so innerhalb von 5 Minuten komplett entschleunigt auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Ist das eine Strategie oder sagt ihr, das hat sich einfach so ergeben? Wie ist das? Wie kriegt man diesen Vibe auch hin?
Das hat sich so entwickelt und es ist wirklich witzig, dass du das sagst, Ulf. Das ist eine der meistgehörtesten Kommentare, die ich von Gästen bekomme, die sagen, Herr Peters, wenn ich hier anreise, und das ist ja wirklich stressig heutzutage, ne? Also egal wie du kommst, Deutsche Bahn, kannst dich nicht darauf verlassen, Auto überall Baustellen, Flughafen, Flüge werden storniert und so weiter. Also erstmal herzukommen, ist ja schon mal sehr stressig. Und die sagen immer, wenn ich dann in ihr Hotel reinkomme, ich komme in eine andere Welt, ich habe das Gefühl, draußen ist es alles abgeschirmt, ich setze mich in die Wohnhalle, trinke meinen Tee, lese meine Zeitung und nach Stunde habe ich schon das Gefühl, ich habe 2 Tage Urlaub gehabt. Ja. Ich kann hier abschalten. Ich will jetzt nicht sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung, aber man kann vieles von dem, was man so über, also man wird hier mit Informationen zugeschüttet, kann man einfach ausblenden und sagen, so, die Zeit, die ich jetzt hier bin, da lasse ich das alles mal irgendwie vor der Tür. Ich bin jetzt hier drin in einem kleinen Kosmos und wir haben hier eine ganz große Vielfältigkeit und das ist natürlich bewusst herbeigeführt. Wenn ich jetzt hier für ein langes Wochenende bin, muss ich das Hotel nicht verlassen. Ich kann überall essen, trinken, Spa. Ich kann mich auf die Terrasse setzen, auf die. Ich kann mich wirklich also rundum in diesem Hotel erholen und das genießen. Und ich glaube, das wird von ganz vielen, oder ich glaube das nicht, ich weiß das, dass das von ganz vielen Gästen sehr geschätzt wird.
Aber wie gelingt es dir oder auch deinem gesamten Team, das ist eine Teamarbeit, glaube ich, dieses Gefühl, was ein Gast hat, auch lebendig zu halten, also so zeitlos dastehen zu lassen. Also dieses Gefühl habe ich ja, wie Ulf es beschrieben hat oder wie du es auch beschreibst. Wie schafft man das?
Naja, das, also ich finde, was guten Service heute ausmacht, ich sage auch immer, das ist bei uns leiser Luxus, ja, kein lauter Luxus, ist einfach das ganz leicht aussehen zu lassen, ja, einfach so ganz normal, ist es aber nicht. Es ist extrem schwer, das wirklich jeden Tag so zu zelebrieren und wie ihr schon angesprochen habt, um das wirklich top zu machen. Dafür müssen Reisen wieder gucken, uns Sachen an, probieren uns jeden Tag wieder zu neu zu finden, zu alle zu verfeinern. Und wenn dann der Gast kommt, für den ist das Gefühl so, dass es kommt, ist alles ganz einfach, wenn die zu Christoph in die Küche runterkommen, die lächeln da alle, die machen ihr Ding. Was da hinter den Kulissen passiert dann, um da hinzukommen, wie viel Arbeit dahinter steckt und teilweise auch, ja, Krisensituationen, die wir vorher meistern müssen, das kriegt der Gast gar nicht mit. Und das ist halt dieses Schöne, dieses, ja, es ist das Lockere. Und ich glaube, das ist etwas, was Friedrich Herrlin ja früher auch gesagt hat, was machen wir hier eigentlich? Ist nichts anderes, als wenn man zu Hause Gäste hat. Und es ist auch tatsächlich so. Was macht man denn? Man räumt die Wohnung auf, macht alles schick, stellt einen schönen Blumenstrauß hin, zieht sich selber was Tolles an, bereitet was Schönes zu essen vor, hat eine schöne Flasche Wein dort, ja. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Oder man hat Gäste über, sage ich mal, Wochenende oder so, Betten müssen gemacht werden, Klos müssen geputzt werden, Ascheimer müssen ausgeleert werden, Zwiebeln müssen geschält werden, Geschirr muss gemacht und so weiter und so fort. Das kriegt ja dann der Gast nicht so mit, was da alles dahinter ist. Und wenn man das möglichst perfektionistisch macht, dann ist das für einen Gast eine wunderbare Erfahrung. Man liest ihm den Wunsch von den Augen ab. Der Service ist da mit einer Selbstverständlichkeit, wo nicht, also, oh, jetzt haben wir so viel zu tun, sondern mit Freude wird das serviert und es wird mit Freude erklärt und man weiß, was auf dem Teller ist, weil der Mitarbeiter sich damit identifiziert und auch weiß, was die Küche gemacht hat. Und das ist der große Unterschied.
Wie beeinflusst dich das, Christoph? Also wenn du mitbekommst, was an Perfektion im Hotel passiert tagtäglich, ihr habt ja wahrscheinlich eure täglichen Meetings, die ihr macht und erzählt euch gegenseitig, was gerade passiert ist und so weiter. Dann gibt's da so eine wechselseitige Beziehung. Die Perfektion, die im Herrlin stattfindet, findet jetzt plötzlich auch im Grill statt, weil da irgendwas Gutes passiert ist. Profitierst du davon konkret im Herrlin, dass da im Hotel was passiert oder andersrum genauso, so eine wechselseitige Beziehung?
Es gibt eine wechselseitige Beziehung, aber ich profitiere natürlich davon, was im Hotel passiert, durch Renovierungsmaßnahmen, durch neue Ideen, die geboren werden etc. Aber dass wir jetzt auf einmal besser, also der Grill war von jeher schon immer sehr gut. Der wird jetzt nicht auf einmal besser, weil wir jetzt 3 Sterne bekommen.
Ich spreche auch nur so von Kleinigkeiten, von Details, ja, die man plötzlich sagt, oh, das können wir ja
machen. Im Endeffekt bei 3 Sterne geht's immer um Details, ne? Und bei einem Luxushotel wie das 4 Jahreszeiten, jetzt auch mit 3 Schlüsseln im Guide, 1 nur von 6 Hotels in Deutschland oder 150 nur weltweit, mit 3 Schlüsseln vom Guide Michelin ausgezeichnet, geht's immer nur um Details, ja. Und ich sag mal, 90% der Gäste kriegen das nicht unbedingt mit, was wir hier machen. Ja, die merken, oh, das läuft hier wie ein Zahnrad, dass die Küche, die funktioniert, die Gerichte sind so toll, aber wirklich tatsächlich die Arbeit, die dahinter steckt, das sehen nur 10%. Da sehen die 10%, die selbst vielleicht aus der Branche kommen und die sehen, oh, guck mal hier, das kriege ich bei mir ja nie so gut hin, aber wieso funktioniert das hier? Oder die selbst kochen, ja. So, aber das ist auch nicht mal mir. Ich muss denen nicht zeigen, wie gut wir sind. Ich möchte, dass sie zufrieden sind, dass sie glücklich sind, dass eine gute Mundpropaganda, dass sie uns empfehlen. Da, also was ist, gibt's Schöneres als ein Lob? Ein Lob fürs Hotel, ein Lob für die Zeit hier, ein Lob für ein tolles Abendessen bei mir im Herrlin. Dieses Lob, das ist ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich dann im Anschluss am nächsten Tag, ich mache abends immer meine Restaurantrunde, dass ich am nächsten Tag nochmal sage, was die Gäste, welches Gericht die besonders gelobt haben. Das ist schön. Das ist sehr schön für die Köche. Das ist sehr schön für den Service, wenn die auch ein Lob erfahren, welcher Gast gesagt hat, also ihr Team hier im Service einmalig. Habe ich noch nie erlebt. So, und das ist das größte Geschenk, wenn man loben darf.
Ich finde 2 Dinge sehr, sehr beeindruckend. Zum einen, dass du sagst, wir wollen gar nicht, ich sag mal, offensiv zeigen, was wir können. Also so im Sinne einer Leistungsshow auf dem Teller und hat die Bitte, guck mal, wir können Schäumchen auf Schäumchen türmen, ja, sondern dem Gast soll es einfach gut gefallen. Und das Zweite ist diese Perfektion im Service. Wie macht ihr das? Ich glaube, dass man in der Küche sehr strukturiert arbeiten muss. Man muss eine sehr gute Mise en place haben, man muss die Dinge vernünftig einteilen, das Timing muss passen und so weiter und so fort. Aber im Service lerne ich da Dinge auswendig, skripte ich Situationen, trainiere ich das oder muss ich einfach, ich sag mal, aus einer Position, aus einem Selbstbewusstsein heraus individuell auf den Gast eingehen können? Was ist da euer Weg?
Also ganz wichtig, heutzutage ist nicht mehr, ob ich von rechts oder von links serviere oder aushebe, sondern ich muss zu dem Gast eine Verbindung herstellen. So, eine Connection. Und nicht einfach stupide, also es gibt halt viele Restaurants, es war technisch alles in Ordnung, aber irgendwie bin ich nicht abgeholt worden. So. Mhm. Und unser Auftrag ist, jetzt wieder auch wieder so ein Teil der Weiterentwicklung, wo dann auch Leute zu mir sagen, ja, aber Sie haben doch damals gesagt, Peter, das ist so wichtig, dass wir da die ganzen Service-Regeln einhalten. Ich sage, ja, das war vor 5 oder 10 Jahren. Heute ist es wichtiger, natürlich ist es wichtig, dass wir es auch tun, aber wenn wir es nicht tun, das merkt gar keiner, dass wir diese Verbindung aufbauen, dass der Gast merkt, ich bin abgeholt worden, warum bin ich da? Warum sind Sie in Hamburg? Warum sind Sie bei uns im Herlin? Wohnen Sie bei uns? Dass man auf so und dann auf einmal merkst du warum und dann sagt man, ich kann Ihnen einen tollen Tipp geben. Wir haben jetzt gerade ein tolles Stück, was hier in der Elbphilharmonie spielt. Wenn Sie da Karten brauchen, unser Concierge wird sich drum kümmern. Also, dass der Gast merkt, okay, man interessiert sich für mich. Warum bin ich hier? Und auf einmal verbaue ich eine Verbindung auf. Und das ist extrem wichtig. Und wie Christoph auch sagt, der Gast ist nicht daran interessiert, dem zu erzählen, wie hart das gewesen ist, jetzt dieses Gericht dort auf den Teller zu kriegen. Mhm.
Ja, und es geht um Menschlichkeit, ne? Es geht um Wohlfühlen.
Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, und das ist das, was ich auch oft höre, wenn der Gast kommt und sagt, wissen Sie was, Sie haben meine Erwartung übertroffen. Ich wusste ja schon, dass das hier ein tolles Hotel ist oder dass das ein tolles Restaurant ist. Aber jetzt bin ich bei Herrn Rüffer gewesen und was ich da alles erlebt habe, das war einfach sehr, es ist weit darüber hinausgegangen, was ich mir selbst erträumt oder erwartet habe. Und dann haben wir es wirklich geschafft, dass wir einen Gast begeistert haben, der dann mit 10 und 20 Leuten darüber spricht, wie toll das gewesen ist. Mhm. Beste Werbung, brauche ich gar nirgendwo eine Anzeige schalten und irgendwas machen, sondern das ist das, die Erfahrung des Gastes, wenn er die weitergibt, ja, das ist für uns das schönste Lob, Christoph, oder?
Absolut. Also dieses Technische gehört natürlich für uns hinter den Kulissen zur Arbeit dazu. Wenn mich ein Gast fragt, wie haben Sie jetzt, sagen wir mal, den gerösteten Paprikaschaum zum Saint-Pierre gemacht? Und ich fange an zu erklären, die verschiedenen Zubereitungsschritte. Nach dem 4. Zubereitungsschritt hat der abgewunken. Dann weiß der, kriege ich zu Hause nicht hin. Ja, kann ich noch 2 Minuten weiter erzählen, aber spätestens da weiß er, das hat sich gerade erledigt. Aber das ist auch gut so, weil er soll es ja hier bekommen. Na, er soll ja wiederkehren. Er soll ja hier begeistert sein. Oder er sagt, Mensch, der war so gut, der Paprikaschaum. Aber habe ich noch nie zu Hause so oder irgendwo anders so gut gegessen. Aber ne, ja. Ich komme wieder, weil ich weiß jetzt, was dahinter, und das reicht mir auch, dass ich es jetzt einmal so stichpunktartig gehört habe, wir müssen das gar nicht vertiefen, aber dieses Wohlfühlen, dieses Genussempfinden, dieses Einmalige, was er hier im Fiasheim bekommt, das ist ganz wichtig.
Man merkt so ein bisschen, wie sich eure Rollen ergänzen, wie Management und Küche auch letztens miteinander interagieren, ja, und nicht nur die Küche als Kostenfaktor gesehen wird, was es ja auch in manchen Häusern gibt, sondern man merkt, dass ihr beide so ein bisschen auf dem gleichen Fazit, was ich sehr schön finde. Aber mit Blick auf diese enge Zusammenarbeit, was schätzt ihr aneinander am meisten? Also Ingo, was schätzt du besonders an Christoph und andersrum?
Und vielleicht auch, sorry, dass ich dazwischen grätsche, vielleicht auch, was hat euch voneinander auch mal überrascht in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren der Zusammenarbeit?
Also schätzen tue ich, wir sind absolut ehrlich miteinander. Ne? Also wenn Christoph zu mir kommt und dann geht die Tür zu, dann reden wir, wie es wirklich ist. Und da muss man nicht irgendwie um heißen Brei reden. Also, und das müssen keine negativen Sachen sein. Das können auch positive Sachen sein. Und wenn ich zu Christoph zum Essen gehe, kriegt er auch immer, finde ich, konstruktives Feedback, was, wie es gewesen ist. Und das sind auch teilweise Sachen, wo wir sagen, wir müssen was verbessern. Und ich schätze an ihm, dass er das wirklich annimmt. Da gibt es also viele, die ich kenne, die werden dann sagen, ja, was ich hier gekocht habe und so weiter und so fort, sondern es geht immer nur um die Sache. Wir wollen besser werden. Wir wollen das Beste für unsere Gäste machen. Und da ist er ein toller Sparringspartner, der Tobi auch. Und das höre ich von, ich glaube auch viele andere Kollegen machen das gar nicht so. Die sagen, okay, das ist jetzt hier mein Sternekoch und alles, was er macht, ist absolut unantastbar. Wir tauschen uns aus und da geht es dann auch nicht nur ums Essen, da geht es ja um viele andere Sachen. Ob es die Beleuchtung ist im Restaurant oder keine Ahnung, wie eine Speisekarte gestaltet, wie die sich haptisch anfühlt, was wir alles machen. Und das schätze ich an Christoph extrem, dass wir da ganz offen drüber sprechen. Und auch, wir reden auch über persönliche Sachen, auch wenn einem privat irgendwie der Schuh mal drückt oder irgendetwas, was ihr dann auch, was es nicht sollte, aber trotzdem solche Sachen beeinflussen dann natürlich auch seine eigene Performance, das weiß jeder von sich, und dass wir darüber auch sehr offen sprechen können. Und das gefällt mir besonders gut. Und ich glaube, das hat auch diese lange Verbindung zwischen uns aus, ne?
Ja, absolut. Danke, danke. Also ich schätze sehr, dass hier immer aufrichtig und ehrlich gesprochen wird, dass man natürlich ja auch einen gewissen Ehrgeiz hat und, wie du vorhin schon richtig sagtest, auch eine Selbstmotivation da ist, also eine Grundmotivation. Ich brauche keinen, der jeden Tag bei mir steht und sagt, auf geht's, sondern eine gewisse Selbstmotivation muss vorhanden sein. Das finde ich ganz wichtig. Man möchte was erreichen, man möchte hier was zeigen, und trotzdem ist es hier familiär, und dieses Familiäre wird durch Herr und Frau Peters sehr gut vorgelebt, dass es eine große Familie ist. Es gibt Firmenfeiern im Sommer wie im Winter, es gibt verschiedene Zusammenkünfte und so weiter, und das Ganze läuft hier sehr kameradschaftlich, fair und hervorragend ab.
Ich finde,
das ist das Schöne.
Ich finde eins bemerkenswert, dass du es eben nochmal sagst, das Thema Ehrgeiz, dass man hier was erreichen will. Was man oft vergisst ist, ihr seid beide inzwischen, ich weiß nicht, 25 Jahre oder sowas hier. Ja, das ist so die Haltbarkeit von zwei normalen Ehen in Deutschland inzwischen. Also schon
Vierteljahrhundert ist
das. Das ist ein Vierteljahrhundert, ja. Auf jeden Fall. Es ist ewig auf jeden Fall. Aber
bin noch nicht ganz ein Vierteljahrhundert.
Sorry.
Christoph,
Details. Ja?
Details.
Okay, also nicht ganz. 2002, glaube ich, kamst du hierher. Ja. Ja, also ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht, aber beim Ingo sind es jetzt, glaube ich, 28. Zusammen sind es 50 durch 2, 25, deswegen bin ich beim Vierteljahrhundert gelandet. Ja, sorry, ich habe weder in Geografie aufgepasst noch in Mathe, deswegen muss ich reden, das ist halt das, was ich kann. Aber so lange, und man denkt ja immer, das Vier Jahreszeiten war immer schon Top of the Pops. Aber du hast vorhin erzählt, da war draußen der Teppich, den haben wir mit Tape zusammengeklebt. Ja, als du gekommen bist, Christoph, gab es hier keinen Stern. Heute haben wir drei, ja. Und es ist irgendwie so für viele Menschen, die jetzt irgendwie vielleicht noch nicht aus den 70ern stammen, so wie wir, ja. Für die ist das wie immer schon der Inbegriff von uns gewesen. Aber das habt ihr ja erst dazu gemacht, gemeinsam. Mit diesem Ehrgeiz, ja. Das muss man auch mal sagen. Also, ihr kommt hier nicht nach dem Motto, und habt einfach nur alles bewahrt, was eh schon super war, sondern das habt ihr ja aufgebaut gemeinsam.
Ja, aber ich glaube, was der große Unterschied ist, wir haben das hier immer als langfristige Sache gesehen, als das etwas Langfristiges und nicht, ich komme jetzt hierher, bleib ein, zwei Jahre, guck, dass die Zahlen stimmen und dann ziehe ich weiter. Sondern ich schaue, dass das Hotel in seinem Glanz erstrahlt, und zwar langfristig. Das ist das Wichtige. Kurzfristig kann heute fast jeder, langfristig ist es. Man muss manchmal auch mal eine Zeit durchstehen, die ein bisschen schwieriger ist, aber dann irgendwann wird es sich auszahlen. Irgendwann wird es sich auszahlen. Irgendwann ist man an einem Punkt, dass man sagt, Mensch, guck mal, was man hier erreicht hat, was wir hier erreicht haben, wo wir herkamen, wo wir jetzt gerade sind, wie schön das alles geworden ist, ja, wie begeistert die Gäste sind, ja, wie gut wir Mitarbeiter finden, ja, das ist das Schöne.
Und ja, deshalb, du hast es gesagt, also ja. Es ist, ich denke, es ist schon schwer, auch heute ein Trendrestaurant zu entwickeln. Ja, aber ich sage immer, ein erfolgreiches Restaurant, ein successful Restaurant, ist ein Restaurant, was über Jahrzehnte erfolgreich ist. Und das ist, wie ich gesagt habe, wie beim Fußball. Wenn du einmal oben bist oder für 3, 4, 5 Jahre toll und dann geht's wieder runter, dann ist was Neues, sondern langfristig immer oben mitspielen, gibt's ganz, ganz wenige. Und das 4 Jahreszeiten, 1897, Herlin Restaurant, seit 1914 gibt es das Restaurant. So, und das ist etwas, worauf wir richtig, richtig stolz sein können. Und ich glaube auch, was wir beide zusammen geschafft haben, auch auf diesem Weg. Und wenn man jetzt sagt, auf diesem Weg, das ist schön, aber wichtig ist es natürlich, dass die Gäste kommen, dass die zufrieden sind und dass sie gerne wiederkommen, dass wir die begeistern. Aber trotzdem einen dritten Stern zu erreichen. Ich habe immer zu Christoph gesagt, ändere deine Kochstrategie und dein Kochwesen nicht. Das, was du machst, ist richtig, das bist du. Es gibt viele Köche, die sagen, oh, ich will jetzt einen zweiten Stern, ich will einen Stern, ich will einen dritten Stern haben und gucken immer rechts und links, was machen die, der hat jetzt einen bekommen, jetzt kopiere ich das auch mal, dann so müssen wir das machen. Es muss von innen rauskommen und es muss dieser Kochstil, der entwickelt sich nicht in einem oder in zwei Jahren, sondern über eine lange Zeit. Und das hat, glaube ich, auch der Michelin geschrieben. Warum? Christoph, der hat jetzt seine eigene Handschrift. Das ist, was von ihm kommt, ja, oder was er mit Tobi zusammen macht. Und das Einzige, was wir beide mal gemacht haben, da sind wir nach Karlsruhe geflogen, ne, zu Flinkenflügel und dann auf dem Rückweg, die haben uns dann die Testresultate davor gelesen und dann haben wir gesagt, ich sage, Mensch, Christoph, also das Einzige, was ich daraus jetzt mitnehmen würde, ist, wir machen ein wenig reduzierter. Less is more und nichts anderes. Ein paar weniger Komponenten auf dem Teller. So. Und nichts anderes haben wir in den letzten Jahren geändert. Richtig?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Also Ehrgeiz ist gut, keine Frage. Manchmal übertreibt man es, ne? Dass man einfach bei jedem Teller zeigen will, was man alles kann und so viel technischen Sachen da reinpackt, die es eigentlich gar nicht braucht.
Genau.
Sondern manchmal ist es einfach die Tiefe des Geschmacks, die man erreichen muss. Und das, man muss sich manchmal zurücknehmen, um einen Schritt weiter vorwärts zu kommen.
Hast du mittlerweile erfahren, warum es dieses Jahr den dritten Stern gab oder was geändert wurde im Vergleich zu den Jahren davor? Ich glaube, ganz Hamburg hat sich immer für Christoph Rüffer gefreut und gewünscht, dass die drei Sterne irgendwann mal kommen und jeder hat gesagt, das hat er mehr als verdient, hätte er mehr als verdient, jetzt kam es endlich. War es dieses etwas weniger auf dem Teller oder?
Ja, das vielleicht etwas weniger an Komponenten, aber das etwas mehr an Tiefe in den Gerichten. Also manchmal auch ein bisschen überlegter an manche Sachen rangehen und nicht zu viel zeigen wollen auf dem Teller. Also ist schwierig zu sagen. Eigentlich ganz, man möchte natürlich, oder sagen wir mal so, das Lebensmittel ist wunderschön, die Natur ist wunderschön. Und diese Kunst der Natur auf dem Teller wiederzuspiegeln und zu zeigen, das ist eigentlich, worauf es ankommt. Nicht, was ich kann, sondern die Schönheit der Natur zu präsentieren. Und das ist uns immer besser gelungen.
Christoph, die Schönheit der Natur, das klingt alles super. Jetzt ist mein großes Problem, ich war noch nie bei dir essen. Und ich glaube, so geht es vielen unserer Hörer auch. Die hatten einfach noch keinen Tisch im Herlin. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie das Menü fürs Wochenende aussieht? Was habt ihr momentan drauf? Und was ist vielleicht auch das, wo du sagst, das ist so ganz besonders unser neuer Stil. Daran darf man sich erinnern, wenn man hier gegessen hat. Was gibt's bei euch?
Es gibt von Wolfsbarsch bis zu einem Dessert mit Rene Kloden, weil gerade die Jahreszeit ist, wunderschöne Gerichte. Aber sagen wir mal jetzt ein Signature-Gericht rauszustellen. Wir hatten vorhin schon über die Soße gesprochen, den gerösteten Paprikaschaum zum Saint-Pierre, der Zucchini-Blüte. Ist einfach ein optisch wunderschönes Gericht. Man erkennt leichte Technik durch ein Pommes Soufflé, aber letztendlich ist es ein geschmackvoller, saftiger Fisch, Saint-Pierre, in der Zucchini-Blüte gebraten. Und dazu gibt es halt diesen Paprikaschaum, der nicht nur Paprika enthält, sondern auch viel Tomate, Schalotten, Knoblauch, Chorizo, Kräuter, Thymian, Rosmarin, Lorbeerblättchen ist mit dabei, Weißwein, ganz spezieller Weißwein. Ja, nicht jeder Weißwein kann man dafür nehmen. Wir haben dann ganz gewissen, ich sage jetzt nicht den Winzer, aber aber der ist einfach hervorragend dazu geeignet, weil der eine gewisse Süße hat für die Paprika, die ja eigentlich auch süß ist, eine rote Paprika. Aber der auch eine gewisse Säure mitbringt für eine schöne Frische, also wunderbar ausgewogen ist. Und das alles zusammen vereint mit einem kleinen Fenchelsalat, mit einer kleinen Polenta, mit einem Fenchelpüree, das alles zusammen vereint, hört sich jetzt nach vielen Zutaten schon wieder an, aber auf dem Teller tatsächlich sieht das sehr reduziert und schlicht aus. Aber natürlich in der Zubereitung ist das schon aufwendig, keine Frage. Aber die Tiefe des Geschmacks erreicht man mit dem Gericht auf jeden Fall. Und es zeigt, wie schön tatsächlich ein Meeresfisch, ein Saint-Pierre, der, wenn man den Saint-Pierre mal so gesehen hat, eigentlich einer der hässlichsten Fische ist, die es gibt, weil der
mit dem Mondfisch zusammen, glaube ich,
weil er nicht besonders hübsch ausschaut optisch, aber er hat wunderschöne schneeweiße Fischfilets und er sieht natürlich auf dem Teller grandios aus und schmeckt auch so.
Und das Ganze ist dann aber schon, ich sag mal, immer noch französisch inspiriert letztendlich, klassische Küche, aber moderner, weiterentwickelt. Einfach Rüffers, oder?
Ja, es ist eine moderner, weiterentwickelt, aber natürlich die französische Klassik oder Frankreich als Grand Nation der Kulinarik, das wird weiterhin bestehen. Das ist seit Jahren so. Wo kommt die dunkle Bratensoße her oder die Jus, die kommt nun mal aus Frankreich. Das kommt nicht irgendwie aus Skandinavien oder aus Deutschland, sondern da war Frankreich immer der Vorreiter, was Kulinarik betrifft. Und auch Frankreich hat sich viel, wo ich jetzt in Paris war, enorm modernisiert in ganz klassischen Restaurants. Und so finde ich, haben wir uns auch zwar eine klassische Grundbasis erarbeitet immer, aber natürlich sehr modern und eher, sagen wir mal, südfranzösisch weiterentwickelt.
Wir waren bei Christian Bau, der ja auch aus dem französischen Bereich eigentlich kommt und dann irgendwann seine Liebe zu Japan, zum Fernen Osten entwickelt hat. Und inzwischen weiß man gar nicht so genau, ist das noch französisch oder ist das schon nur noch japanisch oder ist es eine Fusion geworden und so weiter und so fort. Und Asien spielt ja auch eine große Rolle. Gibt bei euch, glaube ich, auch asiatische Einflüsse inzwischen im Menü letzten Endes, ja, aber noch nicht so sehr? Oder wie siehst du das? Wo geht da die Reise hin? Bleibt es eher europäisch bei euch?
Also während es in den letzten Jahren immer mal irgendwelche Trends gab, sagen wir mal zuerst ganz weit zurückgedacht, gab es den Molekular- oder den El Bulli-Trend, kann man quasi sagen, wo wir dann alle geeiste Stickstoffperlen gemacht haben aus Olivenöl, ein Eis etc., gab es irgendwann mal.
Der Ingo schmunzelt, das hat ihm nicht so gefallen.
Damals, ja, das, aber das ist ja so, einer lebt es so ein bisschen vor und globale Welt, alle schauen ein bisschen dahin und sagen, oh, ganz toll, das ist ja was Neues, das muss ich jetzt auch machen. Dann gab es den brutal regionalen Stil, so ein bisschen durch Noma inspiriert. Ja, ich darf jetzt nichts mehr verwenden außerhalb von 50 Kilometern um mein Restaurant entfernt. Muss alles einlegen, fermentieren und schlag mich tot.
Und dann standst du in der Alster, hast die Angel ausgeworfen und dich geärgert, dass kein Saint-Pierre-Fisch gebissen hat.
Nee, ein paar Aale, aber eine Alster darf man eigentlich nicht angeln, aber trotzdem, da gibt's schon einige Fische und auch Aale tatsächlich. Aber und dann gab's mal eine Zeit lang gar keinen Trend. Und ich finde, das ist eigentlich das Allerbeste, wenn es gar nichts gibt. Weil dann guckt jeder auf sich und entwickelt sich selbst auch ein bisschen weiter. Was liegt mir? Liegt mir eher die französische Küche? Mag ich es asiatisch? Mag ich es mediterran? Möchte ich eher einen regionalen Stil pflegen? Auch das honoriert ja der Michelin seit geraumer Zeit oder seit einigen Jahren mit einem grünen Stern für Nachhaltigkeit, für wirklich eine Küche, die aus der Umgebung kommt und dann auch nochmal ein bisschen Unterschied oder das auf eine andere Ebene nochmal zu erheben, was ich sehr gut finde. Aber jeder schaut, glaube ich, aktuell mehr so ein bisschen auf sich. Und das ist gut. Es gibt keinen neuen Küchentrend, der jetzt sagt, ich mache jetzt auf einmal alles auf, was kann man sagen, australische Küche oder südamerikanische Küche oder ich werde jetzt auf einmal,
was auch immer,
ja, was auch immer. Und das finde ich sehr gut, weil für uns haben wir entschieden, dass Frankreich als Basis immer dienen wird, und das so ein bisschen mediterraner oder südfranzösischer ausgelegt und das gefällt uns sehr gut.
Ich finde das eine schöne Aussage, dass du sagst, es ist mir ist es am liebsten, wenn es keinen Trend gibt, ne? Also dass man sich auf sich selber fokussieren kann.
Absolut.
Also konzentrieren kann. Ingo, du hast eben so ein bisschen geschmunzelt, als wir über die Trends gesprochen haben. Gibt es für dich auch einen Trend beziehungsweise Gerichte aus den letzten 15, 20 Jahren herliehen, wo du sagst, das ist ein Signature-Dish gewesen oder ist es immer noch oder das muss immer auf der Karte sein? Das spiegelt auch Hamburg wieder. Gibt es da was?
Also ich glaube, immer auf der Karte sein, das wäre langweilig, das wäre nicht unser Stil. Ganz weit her oder weiß noch seine Gänseleberpraline, die Christoph mal out of this world, muss ich wirklich sagen. Er ist ein grandioser Fischkoch, also alles, was er mit Fisch in die Hand nimmt. Jetzt zum Beispiel der gezupfte Taschenkrebs, ein sensationelles Gericht. Und eigentlich ist fast alles, was er kocht, hat auch einen Bezug zu Norddeutschland, zu Hamburg, zum Wasser, zur See, Nordsee, Ostsee. Und das passt schon ganz gut, passt auch zum Hotel. Wir sind das Hotel zu den vier Jahreszeiten, also auch regional, hat tolle Kontakte zu den lokalen Produzenten, die er auch pflegt. In der Corona-Zeit ist er dorthin gegangen, als wir geschlossen waren, hat mitgeholfen, Unkraut zu zupfen, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ist einfach toll. Und ja, das bringt mir Spaß. Und was ich jetzt letztens öfter mal gehört habe, was ich sehr interessant finde, ist Leute, die wirklich was verstehen von Essen, also auch waren auch Tester dabei oder Foodie-Journalisten, die gesagt haben, ja, ich bin da gewesen und da würde ich aber nur einmal hingehen. Und das Unterschied bei Christoph Rüffer ist, das gefällt mir so gut, da kann ich auch ein, zwei oder dreimal im Jahr hingehen. Ja, und das, wenn ich das höre, dann sage ich, yes, wir haben das richtig gemacht, weil wir möchten, dass die Gäste sich wohlfühlen und dass sie wiederkommen. Und es gibt wirklich Restaurants, also zum Beispiel, ich war jetzt im Alchemist in Kopenhagen, da war mit Freunden, eine Wahnsinnserfahrung. Würde ich das zweite Mal hingehen? Nein, ich bin da einmal gewesen, ich habe das abgespeichert, die Pros und die Cons, aber das ist nicht ein Restaurant, wo man, also ich zumindest nicht, wiederholt hingehen würde. So. Und das ist für mich toll, wenn wir das erreichen können und Christoph das mit seiner Küche erreichen kann, dass die Leute sagen, da gehen wir wieder hin.
Ich finde es so ein bisschen rausarbeiten, wie das Erlebnis ist. Also ich habe jetzt, haben wir natürlich mitbekommen, der Gourmet hat Benjamin Pfeiffer als Koch des Jahres gekürt. Wir hatten mit Benjamin jetzt gerade ein Interview und der Mann lässt seine Gäste im Intens durch drei Räume gehen, serviert 17 Gänge, du bewegst dich, du stehst auf, verlässt den Raum, gehst in den nächsten und so weiter. Am Ende wird es fast schon rustikal, aber es ist ein sehr immersives Erlebnis. Ja, wie ist das bei euch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Tisch verlässt und durch die Gegend gehst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Köche rauskommen, das Essen gewinnt, sondern das ist wahrscheinlich hier klassischer. Du sitzt, der Teller kommt zu dir oder kommst du zum Teller? Wie ist das bei euch?
Weder noch.
Weder noch.
Wir starten mit der Begrüßung im Restaurant und dann den Aperitif im Küchenbereich. Oh. Und zwar, der Küchenbereich ist hier nicht auf einer Ebene wie das Restaurant, sondern es ist eine Ebene drunter. Und die Gäste gehen zu uns in die Küche. Wir haben einen Aperitifbereich, wunderschön. Mit Sofa, mit Hochstühlen, Hochtischen. Und dort kann man dann den ersten Champagner oder den ersten Aperitif zusammen mit kleinen Snacks in der Küche genießen und uns schon mal ein bisschen bei der Arbeit zuschauen. Das ist heiß begehrt. Da freut sich jeder Gast einmal ein bisschen hinter die Kulissen.
Vor allem, was wir immer so unterschätzen, weil wir sind ja jeden Tag unterwegs, was das für einen Gast bedeutet, in diese Küchenwelt einzutauchen und dann einen jetzt Drei-Sterne-Koch persönlich zu treffen, in da, wo er arbeitet, die Hand zu geben, hallo, und dann kurz erklären, was ist eigentlich eine Küche, was ist ein Garde-Manger, Poissonné, Saucier, Pâtissier und so weiter. Das ist für die extrem großes Kino und so fangen wir eine Reise an. Das heißt, also es ist nicht mehr so klassisch, du sitzt und alles wird dir zugetragen, sondern der Gast bewegt sich selber und der begibt sich auf eine Reise. Und
ja, das ist, bei Christoph an. Ja, das ist, als ob ich im Stadion beim FC Bayern nochmal einmal in die Kabine darf und quasi die Ansprache vom Winnie Company höre, bevor dann das 6-0 gegen HSV fällig ist. Also super.
Entschuldigung. Freut sich Christoph.
Freut mich.
Wir müssen jetzt mal auflösen, wer hier Fan von wem ist.
Nein, aber
wie geht's weiter bei euch? Im Merlin, genau.
Diesen Küchenbereich da zu erleben, das ist für die Gäste das Größte. Ne? Und auch gleich das Team, also hier bin ich nicht nur ich, sondern auch das Team gleich kennenzulernen, das ist wunderbar. Da schwören die drauf, da freuen die sich. Das ist ein toller Einstieg. Ein toller Einstieg in den Abend, ganz unerwartet. Man denkt vielleicht, ich gehe jetzt an den Tisch und erlebe das normale Prozedere. Aber nein, es passiert nämlich nicht das Normale oder das Erwartbare, sondern es startet gleich mit einer Überraschung. Und danach gehen die Gäste dann vom Service begleitet zu ihrem Tisch ins Restaurant. Dann machen wir Brot und Butterservice. Aber nicht Brot und Butter einfach hingestellt. Brot wird bei uns natürlich auch in der Küche selbst gebacken durch die Patisserie. Verschiedene Brotsorten und es kommt ein Butterwagen vorgefahren. Also man kann sich seine Butter selbst zusammenstellen lassen. Und das ist für die Gäste wieder, ich kann jetzt hier schon mal gleich was aussuchen. Ich kann mich hier schon mal fallen lassen. Ich kriege hier was gezeigt. Es wird präsentiert. Es wird am Tisch etwas gemacht.
Es ist Entertainment.
Ja, Entertainment. Ja. Entertainment, ja. Dann lassen wir den Gast mal ganz kurz alleine bei seiner Menüauswahl. Das muss er schon noch selbst machen. Und danach geht's halt mit den nächsten Gängen los, wobei dann teilweise am Tisch was angegossen wird, was gehobelt wird, verschiedene Sachen passieren. Es gibt im Anschluss, wir stehen dazu und ich finde das großartig, als eigentlich das letzte Restaurant in Hamburg, früher hatten das alle, mittlerweile haben wir da Alleinstellungsmerkmale. Es gibt bei uns nach wie vor einen klassischen Käsewagen. Mit den besten Käsesorten aus Frankreich, von Bernard Antony. Ein großer Käsemeister, der sonst nur im Élysée-Palast die Käsebuffets ist, ja, ausstattet. Und der beliefert uns. Und das ist wirklich einmalig. Und da ist das auch, ich würde immer seinen Käse wählen, noch zusätzlich zum Menü. Das kann man bei uns machen. Und da wird nochmal am Tisch ein bisschen was gezeigt und präsentiert. Dann kommt irgendwann das Dessert. Und jetzt ganz, ganz neu gibt es im Anschluss noch ein Törtchen und Pralinenwagen. Also nochmal etwas zum Aussuchen, nochmal eine kleine Überraschung, nochmal das große Ballett zeigen, nochmal zeigen, hier, ihr lieben euch, nehmt euch, was ihr möchtet. Ja, es ist alles verfügbar, wonach euer Herz begehrt.
Schön, irre schön.
Und mit diesem Gefühl verlässt uns dann auch irgendwann der Gast und sagt, boah, war ja dann doch heute viele, viele Überraschungen dabei. Hätten wir im ersten Moment gar nicht damit gerechnet, als dass wir Jahresheim betreten haben. Aber wie modern und wie zukunftsorientiert und wie gastorientiert das sein kann, das wird hier gezeigt.
Und das ist eine Reise für den Gast, ne? Der kommt an und dann hat er wirklich eine Reise, bis er das Restaurant verlässt. Und ich glaube, das ist einfach ja der Weg der Zukunft für ja auch gehobene Gastronomie, nicht nur am Tisch sitzen und sich dann sozusagen von vorne dort bespaßen lassen, sondern man ist selber mit dabei, man sucht selber mit aus, man kann selber mit auch entscheiden, was da auf den Tisch kommt und das bringt viel Spaß.
Und das ist das Besondere und das extra zum Besonderen noch on top und obendrauf ist der Chefstable in der Küche.
Ja, das muss man
sagen. Wir haben ja vorhin gesagt, okay, man macht einen schönen Aperitif in der Küche, um mal die Küche einmal zu zeigen, Team vorzustellen, Küche vorzustellen. So, und jetzt gibt's den Chefstable. Ein Raum, verglast, mit Hochtisch, tollen Blick in die Patisserie, tollen Blick auf den Herd. Man sieht tatsächlich, was dann zubereitet wird, wie es zubereitet wird und vor allen Dingen, wie der Ablauf hinter den Kulissen an einem Abend ist.
Du musst das noch kurz erklären, weil die meisten denken ja, oder also eigentlich alle Chefstable, die ich kenne, sind hinterm Pass. So. Da sitzt du und wenn es dann losgeht, siehst du eigentlich den Rücken der Servicekräfte, die das Essen aufnehmen. So, du siehst aber vom eigentlichen Kochen, du sitzt zwar in der Küche und bei uns ist das genau umgedreht. Das ist so ein bisschen wie so eine Reality-Show live. Also wo, oder wenn man sagt, einer sitzt hinter deinem Rechner, dann siehst du jede Datei, die du aufmachst. Also wenn du dort sitzt, siehst du alles, was passiert. Ja, und du hast diesen super Blick einmal in die Patisserie rein, du hast den zu Christoph rein und wir haben auch die Glasfenster kannst du schieben. Das heißt also, du kannst reinrufen und sagen, Herr Rüffer, wie haben Sie das gerade gemacht? Ja? Oder Christoph kommt und sagt, probier mal ein bisschen, mach die Scheibe auf und reicht den Teller rein. Ja? Also das ist schon, und was daran ganz wichtig ist, jeder Koch, egal ob es ein Azubi ist, kommt dort rein. Es wird nur, also der Service, die räumen nur ab und schenken nach. Also alles andere macht die Küche, nimmt das Menü an, macht das gesamte Ding. Und dann auch der Azubi erklärt, wie er das anders gemacht hat. Ja, der es gekocht hat, das war anfänglich nicht so einfach, ne, weil das, wir wollen hier nur kochen, wir sind ja nicht hier im Service. Aber die lieben das, die können das sogar auch auf Englisch. Und das ist eine ganz große Sache für den Gast, der auch direkt nachfragen kann, wie ist denn das gemacht worden? Und das ist also dieser Dialog, den du da unten hast, der ist schon klasse, ne?
Ja, teilweise konnten wir es sogar auf Französisch, ja. Aber haben es nicht jeden Abend gebraucht. Aber nein, für die Köche ist das grandios, sich auch vorzustellen und ihr Gericht zu präsentieren, wofür sie verantwortlich sind, was sie gekocht haben. Das ist das Schöne. Und die Gäste lieben das. Die Gäste lieben das, die sehen die Menschen hinter den Gerichten, die kriegen zusätzlich was erklärt, was alle, wo die Hersteller sind, wo die Produzenten sind, wo die Landwirte, Fischer für dieses Gericht sind. Und da verbringen sie einen wunderbaren Abend. Und vor allen Dingen ist es auch bei Gruppen geschätzt tatsächlich, weil dort am Chefstable kann man auch mal laut lachen, also kann man im Restaurant auch, aber da hat man einen Nachbartisch, ja, in der Küche hat man keinen Nachbartisch. Wir hatten schon wunderbare Partys unten in der Küche mit den Gästen. Also ja. Das ging manchmal bis tief in die Nacht oder bis in den frühen Morgen.
Die Legende hat es, ja. Christoph soll sogar schon mal auf dem Herdblock getanzt haben, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Das ist Legende. Das ist Legende, da halte ich mich jetzt, da sage ich ja nicht zu. Nein, nein.
Gibt bestimmt irgendwo Fotos, oder?
Ja,
ist gar, streng unter Verschluss,
egal. Ja. Nein, nein. Würde jetzt zu lang dauern.
Christoph, seit ein paar Monaten 3 Sterne, vorher lange 2 gehabt. Was hat sich am Gästeklientel geändert? Was hat sich insgesamt geändert? Muss man jetzt ein Jahr im Voraus reservieren oder was ist passiert?
Na, die Reservierungsliste hat sich auf jeden Fall geändert. Jetzt geht es gar nicht mehr so um die täglichen Reservierungen, sonst gibt es ein bisschen mehr um die Warteliste tatsächlich, wen man dann anruft, wenn man Tisch kurzfristig frei wird. Das ist eine neue Erfahrung, das ist eine schöne Erfahrung. Wir haben weiterhin unsere Stammgäste, die nicht online reservieren brauchen, die rufen uns an und natürlich bekommen die einen Tisch und da achten wir schon drauf. Es ist ein bisschen internationaler geworden, gestern Abend zum Beispiel, ich hatte Gäste aus New York da, ich hatte Gäste aus L.A. da, ich hatte Gäste aus
San Francisco,
Kopenhagen, also es ist schon ein bisschen internationaler geworden, eindeutig, ja. Aber was ganz wichtig ist, sind unsere Stammgäste, sind unsere deutschen Gäste oder die Gäste aus Europa, weil die auch immer wieder zu uns kommen werden. Und wie Ingo schon vorhin sagte, wir möchten ein Restaurant sein, dass man zweites, drittes Mal kommt und nicht einmal besucht, abhakt, auf der Bucketlist hat und sagt, ich habe es gemacht, aber ich komme nicht wieder. Nein, wir möchten ein Restaurant sein. Und das spiegelt sich auch in den Gerichten wieder und auch im Service in allen Facetten, dass man ja, als sein Wohnzimmer, ne? Die Wohnhalle war ja immer das Wohnzimmer der Hanseaten und das Herlin sollte das Wohnzimmer Deutschland sein.
Was, glaube ich, wichtig ist, was wir gleich geändert haben nach dem 3. Stern, weil wir ja auch wussten, was da für eine Lawine auf uns zurollt, dass wir die Online-Buchung einfach restriktiert haben, dass wir gesagt haben, okay, online kannst du nur noch jetzt diesen Monat buchen, also jetzt heute, was haben wir heute, den
15. Oktober,
also kannst du jetzt noch 2 Wochen im Oktober und dann 2 weitere Monate, weiter nicht. Weil sonst buchst du dich voll, auch mit Leuten, wo du sagst, okay, für unsere Stammgäste, die dann kommen wollen, haben wir gar keinen Platz mehr. Und dann immer am 1. Mitternacht geht dann das Fenster um weitere 4 Wochen auf. Damit können wir steuern, wen wir auch dann haben wollen, möchten Gäste, die uns seit Jahrzehnten treu sind, dass die nicht auf einmal überhaupt keinen Tisch mehr kriegen, weil alles voll gebucht ist.
Und die kommen ja auch jedes Jahr zu ihrem Geburtstag und wir wissen meistens ihren Geburtstag besser als sie selbst. Und denen fällt dann 2 Wochen vorher auf.
Oh ja, ich brauche einen Tisch.
Ja, ich brauche einen Tisch.
Ist der dann schon reserviert?
Der Tisch? Ja, oft, ja klar.
Ja.
Das machen wir.
Ingo, Frage an dich. Es gibt in 4 Jahreszeiten nicht nur das Herlin, worüber wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben mit seinen 3 Sternen, sondern auch den Grill mit seinen hanseatischen Klassikern, das Nickel 9, wo man von Peru auf Japan Küche eigentlich findet und das Café Condi mit dem wahrscheinlich besten Frühstück der Stadt. Das ist schon eine, finde ich, für ein Hotel dieser Klasse außergewöhnliche Vielfalt. Ist diese Vielfalt auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses des 4 Jahreszeiten, also so viele F&B-Outlets zu haben?
100%. Also wir machen deutlich mehr F&B-Umsatz, als wir Rooms-Umsatz machen. Und wir sind also kein Hotel, was unerfolgreich im Rooms-Umsatz ist. Ja. Als ich anfing, die ersten Eigentümer haben gesagt, oh, F&B ist nicht doll, wir machen 4% Verlust im Jahr, wir müssen das deutlich reduzieren. Wir machen aus dem Herlin einen tollen Bankettraum, da können wir Hochzeiten feiern. Condi, da machen wir so einen Bekleidungsladen rein, kann man unten rein. Wir brauchen eigentlich nur ein Restaurant, das ist der Grill. Und da machen wir Frühstück, Lunch und Dinner, das reicht vollkommen aus. Da werden wir unsere ganzen Kräfte optimieren und da haben wir eine gute Auslastung dann im Quadratmeter über die Fläche. Habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren und dann bin ich auch nicht euer Mann hier. Ich sage, dann sind wir kein Grand Hotel mehr mit einem Restaurant, das funktioniert nicht. Wir müssen eine Vielfältigkeit haben und das ist mir dann auch zugestanden worden, weil ich gesagt habe, ich reduziere nicht, sondern wir werden noch ein extra Restaurant aufmachen. Was? unten im Keller. Da, es wird nicht funktionieren, niedrige Decke, kein Tageslicht und so weiter und so fort. Und wir haben es geschafft, wir haben es gemacht. Und damit haben wir eigentlich alles angekurbelt mit dem Doc Chengs damals. Der Grill lief so lala. Und dann habe ich gesagt, hier, damals der Oberkellner Rudi, ich sage, du stellst dich da unten hin. Und jeder, der keinen Tisch kriegt im Doc Chengs, den nimmst du mit nach oben hoch. So, und so haben wir dann die Gäste reinbekommen. Und wir haben auch das große Glück räumlich gesehen, dass wir noch ein Hotel sind, was ein separates Frühstücksrestaurant hat. Das Frühstücksrestaurant ist so eingerichtet, das ist so der Sonntag mit Kaiserwetter. So fühlst du dich, ne? Es ist ganz hell eingerichtet, blauer Himmel, die Sonne scheint, geht ja auch nach Osten raus. Weil in vielen Hotels musst du dann in dem Restaurant, wo du den letzten Glas Rotwein getrunken hast, bist du nächsten Morgen wieder zum Frühstück. Bei uns nicht. Das haben wir separat. Dann haben wir einen super tollen Grill, super tolles. Und wenn mir einer gesagt hätte, als wir es Doc Chengs eröffnet haben, dass ich noch hier wäre, um den Nachfolger aufzumachen, ich dachte, du spinnst ja wohl, würde ich sagen. Doc Chengs war 18 Jahre lang erfolgreich. Als wir angekündigt haben, wir werden das Konzept neu machen, habe ich also von der Stadt Briefe, Anrufe bekommen. Wahnsinn, was Doc Chengs, das könnt ihr doch, das ist doch eine Institution in Hamburg. Ich sage, ja, und warum ändern wir das? Ich sage, ja, weil es ist immer noch gut, aber die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen uns neu entwickeln. Wir werden auch asiatisch bleiben. Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Und ich glaube, es gibt wenige Hotels, die so eine Vielfalt haben an Gastronomie. Und warum sind wir erfolgreich? Ganz einfach, weil ich sage, jedes Restaurant, wenn ich die Augen schließe, muss ein Restaurant sein, was freistehend funktionieren könnte. Sobald ich sage, das ist ein Hotelrestaurant, habe ich verloren. Dann kommt auch keiner mehr. Und wir haben hier über 80%, wir sind mittlerweile jetzt bei 85% Hamburger Gäste in der Gastronomie. Und nur 15% Hotelgäste. Sonst könnten wir mit 116 Zimmern nicht diese Maschine an F&B machen. Und wir verdienen das Geld nicht, weil wir einen riesen Ballsaal haben und haben jedes Wochenende für 500 Personen eine Hochzeit, sondern das ist alles à la carte Geschäft, hart gemachtes Geschäft, Afternoon Tea etc. etc. Und das ist ein Teil dessen, warum das Viasa noch so erfolgreich ist.
Kannst du mal einen Tipp für all die Gastronomen da draußen geben? Wie kriegt man F&B heutzutage so und dann wahrscheinlich auch rentabel hin?
Ja, dass das funktioniert? Ja, weil die meisten machen ja immer einen Fehler, die sagen, oh, jetzt brauche ich ein italienisches Restaurant hier oder ich brauche ein japanisches oder ein französisches oder wie auch immer. Wir machen das anders. Wir gucken erstmal, was ist unsere Zielgruppe? Wen wollen wir mit diesem Restaurant anziehen? Wer soll hierher kommen und wer lebt in diesem Umfeld? Wenn ich eine Zielgruppe anziehen möchte, die es hier gar nicht gibt, die hier gar nicht wohnt, bin ich auch nicht erfolgreich. Und da drauf aufbauend entwickeln wir das Konzept. Und weil ich auch mit meiner Frau zusammen, wir sind sehr viel unterwegs, wir gucken immer ganz genau, was funktioniert. Und dann gucken wir, was sitzen dort für Gäste und warum sitzen die da? Was ist es, was die anzieht? Und wenn du das einmal verstanden hast, ich konnte vorher sagen, also ich habe lange damit rumlaboriert, was ist der Nachfolger vom Doc Chengs? Weil alles, was nur mittelmäßig gewesen wäre, wäre eine Riesenkatastrophe gewesen, weil Doc Chengs war super erfolgreich. Du musst da eine super erfolgreiche Story danach machen. Ich habe immer überlegt, was macht man? Und eines Morgens bin ich aufgewacht und ich wusste, es wird Nikki Cuisine, das wird sie sein. Die gibt's schon seit, wie lange es schon Nobu gibt und davor schon. Und die ist einfach heute im Trend auch, weil sie auch bekömmlich ist. Low Carbs, viel Fisch, super Küche. Und dann wusste ich auch unten, das wird ein Restaurant werden. Da wird Gold, da wird Cognac drin, das wird elegant sein. Da werden die Frauen ihre Labutins und ihre Birkenbags ausführen, was wir in Hamburg nicht haben. Und das in dieser Kombination, das wird sein. Und dann wusste ich 100%, das wird erfolgreich. Da gab es für mich überhaupt gar keine, und da bin ich auch zum Eigentümer hin und gesagt, das investieren wir jetzt, weil ich weiß, die Leute gibt's in Hamburg und die haben keinen Ort, wo sie dort hingehen können.
Weißt du, was ich wunderschön finde in dem Zusammenhang? Ein Zitat, was ich von dir mal gefunden habe. Du hast mal gesagt, sparen kann jeder. An den Blumen, an den Bademänteln, an der Schokolade vom Kopfkissen. Aber das ist der falsche Weg. Du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, dann kommst du durch die Tür wieder herein. Denn alles, was du in der Krise investierst, kommt 10-fach, kommt 100-fach wieder zurück. Ich finde, würdest du diese Einstellung heute noch so sagen?
1000%. Wir beweisen das jeden Tag wieder. Wir haben es gemacht während Corona. Alle anderen haben gesagt, oh Gott. Und jetzt, wir haben gesagt, was jetzt? Bauen wir die Halle um. war eine bessere Zeit, wo ich meinen Eigentümer angerufen habe, der Dole, wollen wir das machen? Ich sage, ich kriege 20% Nachlass. Die Firmen haben gesagt, sie haben keine Arbeit Anfang der Corona-Zeit. Ich möchte mein Material bezahlen können, meine Mitarbeiter. Mein Profit, den gebe ich ihnen. Ich sage, wunderbar. Das hat er zu mir gesagt, Herr Peters, legen Sie los. So, und dann haben wir, wann wird das fertig? So, und dann haben wir losgelegt. Und das ist ja immer das, die meisten Leute, die möchten gerne einen Mercedes kaufen und für einen VW Golf bezahlen. Das funktioniert aber nicht. Und die meisten möchten auch immer sagen, ja, also zum Beispiel, wir haben einen Grill jetzt aufgemacht, dann ging die Diskussion los. Ja, ich brauche 11 mehr Leute. Wieso brauchen wir 11 mehr Leute? Ich sage, ich brauche 2 Hostessen, haben wir vorher nicht gehabt. Ich brauche 3 Bartender, ich brauche 7 mehr in der Küche und so. Nein, lass uns doch erstmal anfangen. Und wenn wir dann merken, das läuft, dann können wir ja die Leute dazu dir sagen, nee, das ist genau der falsche Punkt. Ich sage, wenn an dem Tag, wo die Tür aufgeht, dann muss das stehen. Ich kann nicht sagen, wo finde ich denn auf einmal dann 2 Hostessen? Ja. Geht doch gar nicht so. Und da haben wir natürlich, also ich will jetzt gar nicht Zahlen da rauswerfen, aber das waren signifikant nicht nur von den Baukosten, aber auch von den Personalkosten, die wir erhöht haben. Aber du musst immer ins Risiko gehen vorher und nicht umgedreht. Und dann kommt das Geschäft, nicht mal nachgucken und dann auf einmal kommt das Geld und dann investiere ich. Und ohne Risiko funktioniert nichts. Ich kann auch nicht sagen, ich will jetzt gerne den Return haben von der Aktie, aber ich möchte nur eine festverzinsliche Bundesanleihe, ne, wo ich das geht nicht. Nee, das geht funktioniert nicht. Ja. So, und das haben wir immer gemacht, aber das geht auch nur dann, wenn du dir ganz sicher bist, das, was du investierst, dass das auch funktioniert. Und wir haben jetzt hier für unsere Eigentümerfamilie, ich weiß nicht, mittlerweile 15 Projekte gemacht von allen möglichen Sachen. Und alles, was wir hier angefasst haben, hat sich auch wirtschaftlich letztendlich gerechnet. Und letztendlich alles, was wir machen, wir können so gut sein, dass jeder Gast hier gerne kommt, es geht immer ums Geld. Wenn du unterm Strich nicht erfolgreich bist, wirst du langfristig nicht überleben, dann wirst du ausgetauscht.
Eine letzte Frage von meiner Seite zumindest an euch beide. Wenn man 3 Sterne erreicht hat im Restaurant, lieber Christoph, wenn man eins der erfolgreichsten Hotels Deutschlands, Europas führt, lieber Ingo, was hat man an Zielen noch vor sich? Was will man erreichen? Könnt ihr mir das beantworten? Ich komme auf kein Ziel, was man hätte.
Alles ganz einfach, ne, Christoph?
Also für mich geht's jetzt gerade erst los.
Genau. Wir beide haben gesessen und ich glaube, wir haben da genau das Gleiche gedacht. Weil dann viele genau gesagt, ja, guck mal, jetzt hast du 3 Sterne, was willst du jetzt auch noch machen? Diese 3 Sterne nicht nur zu halten, die auch noch auszubauen. Und sag mal, 3 Sterne ist ja auch eine Bandbreite von bis. Bist du ganz unten und kratzt gerade da dran, dass du gerade, sagen wir, auf dem 3-Sterne-Niveau bist? Oder bist du ganz oben und sagst, eigentlich müsste man, gibt's noch eine neue Dimension? Und für uns beide ist es immer das, was wir heutzutage haben, weiterzuentwickeln. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aus einer Position der Stärke und der Souveränität zu sagen, okay, wir wissen, dass wir gut sind. Wir haben keine Angst, morgen verliere ich den 3. Schlüssel und morgen, wenn wir jetzt nicht ganz vorsichtig sind, dann ist auch der 3. Stern weg, sondern wir spielen da oben mit und zwar auf einem ganz soliden Podest. Aber um dort zu bleiben, und das bringt uns ja auch Spaß, ich würde doch jetzt nicht, ich habe schon wieder 1000 Ideen, was wir hier noch wieder im Hotel auch neu machen werden und verändern werden. Das ist ja das, was so spannend ist, zu sagen, jetzt sind wir da auf dem Podest und jetzt bleiben wir da und jetzt machen wir alles genauso weiter, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben, wäre für mich totlangweilig, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier.
Es gibt weiterhin viele schöne neue Gerichte zu entwerfen, zu kochen, an der Menügestaltung zu arbeiten. Ich laufe jeden Tag durch die Küche und mir fallen 10, 12 Dinge auf, wo ich sage, nee, da müssen wir noch mal ran, da können wir uns noch verfeinern. Das sind Details, aber vielleicht fällen die auch nicht jedem auf, aber mir fällt's auf. Und solange mir das auffällt, weiß ich, da sind wir auf gar keinen Fall an einem Ziel angelangt, sondern da ist noch einiges in petto, da kann man noch was erreichen. Und deshalb, es geht weiter.
Okay, sehr schön.
Verstanden.
In dem Zusammenhang passt natürlich jetzt auch unsere traditionelle Ausschlussfrage, glaube ich, sehr, sehr gut. Stellt euch vor, ihr wärt für 24 Stunden jemand ganz anders und ihr dürft dessen Leben führen, ihr dürft an dessen Stelle entscheiden, tun, walten und falten, was immer ihr möchtet. Wer wärt ihr dann? Und klar, wir hatten in dem Zusammenhang schon Menschen, die würden gerne mal amerikanischer Präsident sein. Andere hätten ihren Lieblingsfußballverein trainiert. Dritte wollten einfach mit ihrer Rockband auf einer Riesenbühne stehen. Wer wärt ihr gerne? Christoph, fangen wir mit dir an. Einen Tag im Leben eines anderen. Wer wärst du?
Tja, boah, schwierige Frage.
Das sagen alle, ja.
Ach komm, wir lösen diese Frage mal ganz humorvoll und es kreist ja schon dauernd das Thema darum. Ich wäre mal einen Tag gerne Trainer vom FC Bayern München.
Bitte. Da freut sich noch jemand hier an
dieser Tisch. Ja. Einen Tag mal Trainer und mal hinter die Kulissen zu schauen, das wäre schon eine grandiose Sache.
Ingo, und bei dir?
Du, Nils, ganz ehrlich, ich sage das auch relativ häufig, wenn ich jetzt nochmal alles nochmal neu entscheiden könnte in meinem Leben, was würde ich ändern? Nichts. Nichts. Ich, für mich persönlich, finde, ich habe den coolsten Job der Welt. Wenn ich so morgens ins Hotel gehe und ich sage, boah, hier darf ich arbeiten, ich kriege auch noch bezahlt dafür, das ist für mich sensationell. Ich habe, und ich glaube, es ist auch wichtig, weil treffe ja wahnsinnig viele Leute durch meinen Beruf im Leben. Und wenige von den Leuten sind glücklich oder zufrieden. Die meisten wollen immer noch mehr, noch schneller, noch größer, noch weiter. Und ich glaube, was in der heutigen Zeit so verloren gegangen ist, ist eine Zufriedenheit. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich auch nicht glücklich sein. Und ich muss sagen, für mich, ich bin extrem zufrieden. Auf zwei Ebenen. Einmal auf der privaten Ebene. Ich habe eine tolle kleine Familie. Wir sind sehr glücklich zusammen. Und ich habe einen tollen Beruf, der mir auch sehr viel Glück und Wohlbefinden gibt. Wenn ich unsere zufriedenen Gäste sehe, unsere Mitarbeiter, die wir entwickeln. Ich habe überhaupt keine Aspiration, jetzt irgendetwas anderes zu machen. Oder ich möchte nicht in den Schuhen des Bundeskanzlers sein oder von Donald Trump oder irgendjemand oder ein Schauspieler oder was auch immer. Ich bin mit dem, was ich mache, hochzufrieden.
Ich finde, das waren fast schon tolle Abschlussworte. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diese tollen, fast anderthalb Stunden sind es, glaube ich, geworden, die ihr für uns Zeit hattet. Für mich eine kleine Reise in die Vergangenheit, hier am Tisch mit einem legendären GM zu sitzen oder auch mit einem Drei-Sterne-Koch, das hatten wir auch noch nicht oft in unserem Podcast. Also vielen Dank an euch beide und danke und viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, hat es viel Spaß gebracht, ne? War kurzweilig. Herzlichen Dank an euch.
Danke für das Interview. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke.
Danke. Bis dahin und tschüss.